Backspin. Podcast. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Ich bin Lena und mir gegenüber sitzt heute Red Child und ich freue mich besonders, weil es das erste Interview ist, das ich in Person führen darf. Was geht?
Was geht? Was geht? Premiere heute.
Rachel ist auch gleich in Begleitung gekommen von drei Entitäten. Ich kann gar nicht Menschen oder Friends sagen, weil sein Hund auch am Start ist, worauf ich mich sehr gefreut habe. Es war eigentlich fast schon ein Request von mir.
Das Lebensgefährtin.
Ja, verstehe ich gut.
Also der Hund.
Und deshalb fühle ich mich heute auf die beste Art und Weise beobachtet und versuche natürlich korrekt zu bleiben. Ich stelle dich mal...
Sie kann ein bisschen ablenken wirken, so.
Das ist okay, sie steht gerade neben mir und ich habe das Gefühl, sie gibt eine ruhige Energie ab und groundet mich auch so ein bisschen.
Sehr nice, der Vibe ist wichtig.
Ja, ich stelle dich mal ganz kurz vor für die Zuhörenden, die dich noch nicht kennen. Du bist in ganz, ganz vielen Bereichen kreativ unterwegs. Du bist MC, Live-Host, Producer, Beatmaker. Man kann es als Musiker zusammenfassen, aber du bist auch Organisator. Du hostest deine eigenen Jam-Sessions hier in Hamburg, die Mo-Jam-Session.
Richtig.
Einmal im Monat und hast letztes Jahr, auch nicht so unwesentlich, im Hamilton-Musical mitgespielt und über 400 Shows innerhalb von wie vielen Wochen gespielt?
Ja, wir waren insgesamt 18 Monate im Vertrag und das waren dann 12 Monate Shows. 14 Monate Shows. Wir haben knapp 51 Wochen gespielt.
Komplett verrückt. Und nebenbei hast du auch noch dein Debütalbum am 27. Oktober released, Luft nach oben, über das wir später auch noch sprechen. Ich habe dich heute unter anderem eingeladen, um über das Album und die Themen auf dem Album zu quatschen, aber auch um dich als Künstler und Person ein bisschen besser zu verstehen und auch deine Sichtweise auf die Hip-Hop-Landschaft in Deutschland so ein bisschen zu thematisieren. Stichwort Rap, dieser klassische Deutschrap, der im Studio und dann auf den diversen Streamingdiensten, die wir alle konsumieren, stattfindet und dann vielleicht mal bei einer Live-Show stattfindet, ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von dem Hip-Hop-Bezug, den du hast. Weil du, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, MC bist und diverse Battles, Dance-Battles, Rap-Battles, hostest, auch international. Und ich finde diesen Begriff MC so schön, weil der so bedeutungsschwanger ist, Master of Ceremony. Deshalb würde ich da gerne einsteigen und da beginnen und dich einfach mal fragen, was bedeutet das für dich, Master of Ceremony? Was verbindest du damit?
Wenn man erstmal über MCs im generellen Sinne spricht, dann die meisten Menschen verstehen oder denken bei Hip-Hop automatisch an Rapper. Ein Rapper ist jemand, der mit Worten reimt, der auf der Bühne steht, hat ein Mikro in der Hand und das ist so das Verständnis davon. Was die Leute nicht in dem klassischen Kontext kennen, ist der Begriff MC. Und MC nicht nur als Master of Ceremony, sondern als jemand, der wortwörtlich in dem Sinne ein gesamtes Event leitet. Ein Konzert ist schließlich nicht einfach nur, dass da eine Band auf der Bühne steht oder ein Einzelkünstler auf der Bühne steht und der feiert sein Programm ab, sondern da entsteht eine Verbindung zwischen dem, was auf der Bühne passiert und dem, was mit dem Publikum passiert. Und der MC ist im Endeffekt derjenige, der diese Energie leitet und lenkt. Er ist sowas wie der Zeremonienmeister. Das gibt es in vielerlei Kulturen, das gibt es auch in vielerlei Formen. Im Hip-Hop ist es halt klassisch ein Rapper mit einem Mic. James Brown ist meiner Meinung nach einer der größten MCs der Menschheitsgeschichte in dem Kontext. Der leitet nicht nur die Energie der Band, sondern des Publikums. So, der hat den gesamten Raum im Griff. So, in der Kirche ist es der Pastor, in verschiedenen anderen Kulturformen kannst du ja überall sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel im Stadion bist, so die Dudes da mit diesen heftigen Trommeln, die dann irgendwie, keine Ahnung, die gesamte Südtribüne mitreißen und so, machen da auch eine MC-Tätigkeit. Also MC ist in dem Kontext wirklich eher ein energetisches Ding. Und im Kontext Hip-Hop bedeutet es für mich halt auf jeden Fall als kulturelle Rolle wirklich noch mehr als nur im klassischen Sinne ein Rapper, der im Studio sitzt, sondern ein Rapper, der die Kultur in seinen Grundzügen auch repräsentiert. Sowohl von der Performance als aber auch von den Werten und vor allen Dingen von dem eigentlichen Skill, den es ausmacht. Weil für mich, ein Rapper braucht nicht freestylen können. Für mich ein MC, der nicht freestylen kann, ist kein MC. Ein Rapper braucht nicht unbedingt eine Stage Presence, wenn er jetzt nur im Internet oder im Studio rappt. Aber für mich braucht ein MC das, um überhaupt irgendwie auf einem Festival die Crowd mitreißen zu können. Ein MC muss ohne Playback performen können. Er muss alleine mit seiner Stimmgewalt überzeugen können. Da gehören dann halt mehr Qualitäten zu als im klassischen Rap. Für mich zumindest.
Ja, und ich kann mir vorstellen, auch um einiges mehr Verantwortung. Weil eine Rapperin oder ein Rapper hat, so sehe ich das, in erster Linie Verantwortung für die eigene Performance und so die eigene Energie und dann ein MC im Vergleich dazu, aber auch die Verantwortung für einen ganzen Raum und wie sich da die Energie entwickelt, auch untereinander. Wie gehst du, wenn du MC bist, bei einem großen Event mit dieser Verantwortung um?
Persönlich mag ich es sehr, weil es hat mir über die Jahre eine ganze Menge beigebracht. In der ersten Linie, als Rapper hast du meistens ein sehr ausgeprägtes Ego. Also Ego ist ein sehr, sehr essentieller Bestandteil vom Rapper sein in dem Kontext, kann aber auch häufig in negative Aspekte ausarten. Beim MC oder beim MCing in dem Kontext ist es genau andersrum. Ich habe da ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass ich praktisch mein eigenes Ego hinten anstellen muss. Das heißt, ich bin dann nicht Redshaw, der dieses Event leitet, sondern ich bin das Event. Ich übernehme praktisch die Identität des Events und handle auch aus der Perspektive davon, dass ich jetzt dieses Event bin. Ich habe jetzt die Verantwortung für die Menschen, die hier sind. Wir wollen gemeinsam etwas machen, wir wollen gemeinsam etwas erreichen und dafür muss ich erstmal erreichen, dass jeder sich gesehen fühlt. Der DJ, der bei einem Battle auflegt, muss eine Connection zur Crowd haben. Die Tänzer brauchen eine Connection zur Musik des DJs. Gleichzeitig weiß die Crowd nicht, wie sich die Tänzer fühlen und was die brauchen. Die brauchen Energie. Und da hast du ganz viele dieser Wechselsituationen, in denen halt irgendwo eine Brücke geschlagen werden muss. Und das ist für mich im Seeing, dass sich jeder gesehen fühlt, dass die Crowd versteht, hey, die brauchen unsere Energie, weil das, was wir ihnen geben, geben die uns 3, 4, 5 Mal zurück mit mehr Energie und sie können besser tanzen. Der DJ macht sich noch mehr Gedanken über die Selection und ist noch mehr deeper connected mit dem Geschehen, was passiert. Und all diese Sachen greifen ineinander und schaffen halt einen Vibe, der dann auch bei allen hängen bleibt und dann geht die Energie hoch. Das ist das Eigentliche oder das eigentlich Wertvolle, die eigentliche Tätigkeit eines MCs.
Ja, verstehe. So wie ich das einordnen würde, kann man dann fast sagen, die Leute sind in dem Moment nicht wegen dir da, sondern mit dir. Und das, was du vorher gesagt hast, dass du dann nicht als Red Child dort bist, sondern eigentlich für das Event, finde ich total interessant, weil ich da doch den starken Unterschied dann zu Rap selber sehe und das aber nie so differenziert habe.
Ja, es macht keinen Sinn, sich selber zu präsentieren. Ich kann mich repräsentieren mit meinem Skill, das reicht. Das wäre in dem Kontext das MCing, das wäre in dem Kontext Freestyle-Rap, den ich mal zwischendurch job als kleines Entertainment oder weil eine Zeit überbrückt werden muss. Das heißt, ich kann mich selber ja genug darstellen. Aber die Selbstdarstellung ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist die Connection der Crowd, der Tänzer, mit dem DJ und halt allgemein den Vibe des Events hochhalten. Damit habe ich persönlich über die letzten 10 Jahre sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Sowohl mit der Szene, weil du kriegst krasses Feedback. Mhm. Ich bin bei Rap-Konzerten, ich krieg nicht dieselbe Liebe.
Ja. Wenn man sich darauf zurückbesinnt, dass Rap isoliert betrachtet und MCing und alles, wo du dich aufhältst, dieselben Wurzeln hat, also beides so in Hip-Hop an sich fußt. Wann oder wo würdest du sagen, ist Deutschrap, so wie es jetzt existiert, woanders? Ich sag nicht falsch, aber anders abgebogen als du?
Erstmal würde ich behaupten, ich bin nirgendwo abgebogen. Es ist mehr eine Art natural development. Deutschrap als eigenes Subgenre zu verstehen, ist zum Beispiel eine Überzeugung, die ich habe, weil es komplett andere Werte hat als Hip-Hop-Kultur, wo sie ursprünglich herkommt. Es ist nicht Peace, Love, Unity, Having Fun und Self-Expression, sondern es geht sehr, sehr viel um Fake It Till You Make It, Status, Materialismus, sehr viel darüber, was denken andere über mich oder wie forme ich das Bild nach außen. Also Image steht weit, weit vorne. Teilweise ist es sogar eher Geschäftskonzept. Es gibt inzwischen 1000 Influencer, die einfach mit diesem Ding Deutschrap Aufmerksamkeit für all ihre Produkte oder ihr Schaffen machen. Und es gibt genug Leute, die halt diesen Weg gegangen sind, zum Beispiel von YouTube zu Rap und daraus dann eine Karriere machen, um dann Touren spielen zu können, Tickets zu verkaufen und das Angebotsportfolio auszuschreiben. Das ist eine ganz andere Form als Hip-Hop-Kultur, wo sich irgendwelche Leute auf einer Jam treffen, um gemeinsam halt verschiedene Skills und verschiedene Styles auszutauschen. Sei das Graffiti, sei das Tanz. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Stilistiken alleine im Tanz, dass wenn ich Battles hoste ich in 4 oder 5 verschiedenen Kategorien von Breaking, Hip-Hop, Voguing, Crump, dann ist es ein House-Battle, dann ist es ein Whacking-Battle, dann bin ich bei irgendwelchen Crossover-All-Style-Formaten und das sind alles eigene Szenen. Und das sind alles wiederum unterschiedliche Gruppen von Leuten. Trotzdem ist überall dieselbe Energie. Trotzdem geht es mehr um Gemeinsamkeit als Ellenbogengesellschaft. Zum Beispiel früher war ich bei Battle-Rap sehr viel und sobald eine Kamera im Raum war, komplett andere Energie. Leute, die gerade noch eher so geredet haben, ja, korrekt, cool, was du machst, derbe entspannt, dies, das, kommt eine Kamera an, dann wird irgendjemand ins Gesicht gehalten, geht direkt los, bop, 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 357, Digga, was los? So, Adlib-Geballer, jetzt werden jetzt plötzlich alle wieder so Gangster, ich habe mich gewundert, weil es genau da, was ich meinte, dann geht plötzlich wieder dieses Image-Ding los und jeder muss repräsentieren und die Egos kommen hoch und Das sind halt für mich zwei komplett unterschiedliche Schienen. Da würde ich nicht behaupten, dass etwas abgebogen ist. Für mich ist Deutschrap in dem Sinne einfach als eine Art Industrie hochgekommen, in dem man halt mehr ein Geschäft macht aus dem, was es ist. Und die eigentliche Kulturrichtung oder die Kulturströmung, aus der es gekommen ist, ist ein bisschen auf der Strecke geblieben.
Ja, wie stehst du zu solchen Leuten, die sich heute so als Rapper, Rapperin bezeichnen, aber gar keinen Bezug zur Hip-Hop-Kultur an sich oder zum Rest davon haben?
Meine persönliche Meinung ist Respect the Roots. Die heutige Zeit ist allerdings so was von, die Menschen sind zu Kopf gefickt von so vielen Geschehnissen. Wer bin ich, dass ich sagen kann, hey, du, wie du das Ganze auffasst und wie du das Ganze angehst, ist respektlos und nicht cool und sonst was. Habe ich auch teilweise die Meinung, ist jetzt nicht so, als dass ich sagen würde, ich finde es absolut in Ordnung, aber ich finde, mit dem, was alles abgeht, wenn ein Mensch eine Form findet, sich selbst auszudrücken und es hilft, es irgendwie dieses Leben und diese Existenz für sich selbst auf eine andere Art und Weise erträglicher zu machen oder für zu mehr Verständnis dafür, warum die Dinge sind, wie sie sind, oder das eigene Leid irgendwie zu verarbeiten, wer bin ich dagegen zu sprechen? Da habe ich absolut kein persönliches Anrecht für. Ich finde trotzdem, dass Respekt eine wichtige Sache ist. Für mich persönlich zählt es halt nicht zu vergessen, woher man kommt oder was man heute eigentlich machen darf. So, also ich treffe OGs aus dem Breakdance, so wie ein Storm. Ich treffe Leute wie ein Caveman. Früher in den 90er Jahren gab es hier drüben ja keine Events in dem klassischen Sinne. Das bedeutet, Leute haben VHS-Kassetten aufgenommen und die wurden dann hier in Europa verkauft.
Krass.
Von Events. Ja, von Lords of the Floor oder sonst was. Das war das Vorformat, bevor es überhaupt sowas wie ein Red Bull BC One oder so ein Breaking gab. Und noch davor halt noch wirklich von verschiedenen Jams, so Underground-Tapes. Die meisten Breaker, die hier dann angefangen haben, hatten keine anderes Material, als sich solche Videos anzusehen. Und dann bin ich in der Schweiz bei La Residence, Shoutout to Arthur von der Deep Trip Crew, der mich damals eingeladen hat, und treffe Caveman. Caveman ist wortwörtlich einer dieser B-Boys, die dort in diesen Videos getanzt haben, auf diesen VHS-Kassetten. Und ich sehe seinen Style und ich sehe voll viele Moves von Leuten, die ich aus der Generation vor mir kenne. Und realisiere so, die haben alle seinen Stuff gesehen. Und deren Style ist komplett beeinflusst von ihm. Das ist so, wie wenn wir Mucke heute hören und sagen, ey, keine Ahnung, Hip-Hop ist cool. Dann denke ich, ja, aber warum gibt es Hip-Hop? Und dann muss ich mir auch erstmal ansehen, okay, was kam davor? Und weshalb ist der Hip-Hop-Sound, den wir heute hören, so geformt, wie er ist? Und kann trotzdem Respekt geben für die Wurzeln, aus denen das Ganze stammt. So, für mich ist, man muss jetzt nicht immer sagen, man muss alles immer komplett neu erfinden. Aber man sollte zumindest nicht ignorieren, wo es herkommt. Auch wenn es sich woanders hin entwickelt, just stay aware oder zeigt zumindest halt den Respekt, das Ganze anzuerkennen, wo es herkommt. So, egal ob Old School, New School, Hauptsache, Anerkennung.
Absolut, ja. Ich denke, es gibt ja auch den anderen Weg, dass Leute vielleicht zu den Ursprüngen keine Bezüge hatten und dann aber über Texte schreiben und Musik machen erst dorthin gefunden haben und sich dann aber sehr wohl auch im Nachhinein damit auseinandersetzen können und sollten, wo kommt das eigentlich her? Gerade weil diese unterschiedlichen Säulen ja so stark ineinander greifen und man dann daraus auch Inspiration ziehen kann und sich da auch irgendwie gegenseitig supporten. Ich finde es auch interessant, dass man oft bei Rappern, Rapperinnen hört, sie haben das eine Ding gefunden, in dem sie gut sind und ziehen jetzt so das eine Ding mit voller Konsequenz durch. Auf die eine Art und Weise ist das total legitim und auch irgendwie bewundernswert. Aber wenn man dich im Vergleich dazu hernimmt, realisierst du kreative Projekte ja auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen und in den unterschiedlichsten Welten. Und ich habe irgendwo ein Zitat von dir aufgeschnappt, ich weiß nicht mehr genau wo. Es ist eigentlich nur eine Phrase, nämlich Philosophie des rahmenlosen Denkens, dass das was ist, was du versuchst zu verinnerlichen und auch zu leben. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
Ich glaube, viele brauchen gerne für sich so Schubladen, wo sie Sachen einordnen können. So zum Beispiel, ich bin gut im Rap, also bin ich ein Rapper. Bumm, das ist meine Box, das ist meine Nische. Ich mache jetzt nichts anderes mehr. Cool, absolut legitim. Für den einen funktioniert es, sich so zu compartmentalisieren und zu sagen, okay, das ist jetzt die eine Sache, auf die ich mich konzentriere und ich mache jetzt nichts anderes mehr. Das kann dazu führen, dass man sehr, sehr gut in etwas wird. Für mich war immer das Problem, ich war nie wirklich gut, also so exzellent, so mehr als überdurchschnittlich in einer Sache. Mhm. Ich war in vielen Sachen okay, wenn ich das so sagen kann. Und weil ich aber in vielen kleinen Sachen okay war, hat irgendwann sich daraus so eigene kleine Skills entwickelt. Ich war zum Beispiel nie wirklich schlecht in Musik, aber ich war kein guter Sänger. Bin nicht der beste Reimer, ich komme dir nicht mit den krassesten Bildern und sonst was, aber ich war auch nie ganz schlecht in Philosophie und ich war nie ganz schlecht in Sport, aber auch nicht extrem gut. Und habe aber immer alle möglichen Sachen gleichzeitig gemacht. Zum Beispiel, ich war auch nie wirklich gut in Englisch, aber auch nie wirklich schlecht. Und das Interessante ist, je mehr dieser Skills, habe ich angefangen, die zu kombinieren. So, ich kann Deutsch, ich kann Englisch und ich mache Freestyle. Also habe ich angefangen, auf Deutsch zu freestylen, aber ich habe auch angefangen, auf Englisch zu freestylen. Und wenn du in Deutschland bist und freestylst, so auf Deutsch und Englisch, so, da passiert nicht viel. Die Leute, wenn du auf Englisch freestylst, keiner versteht dich. Das heißt, du kannst labern, was du willst. Merkst nicht viel dabei. Na, auf Deutsch sieht's wieder anders aus, aber du merkst schon erste Unterschiede. Zum Beispiel auf Deutsch, du hast nicht so viel Anglizismen, nicht so viel Worte, die sich miteinander reimen wie im Englischen, wo eine Silbe dir gefühlt 180 Reime gibt. Dafür hast du im Deutschen aber ganz andere Arten und Möglichkeiten, Bilder zu malen.
Ja.
So mehr Dichter-Denker-Basis. Jetzt verfolgst du beides so ein bisschen mit der Zeit und es entwickeln sich neue Skills. So, dann kommt Deutsch-Rap, Englisch-Rap, Freestyle. Dann, war nie wirklich gute Musik, aber ich habe angefangen, Beats zu bauen. Musikalisches Ohr kann nicht helfen, wenn du Beats baust, kann nicht schlecht sein, wenn du Beats baust. Jetzt kann ich meine eigenen Layouts machen. Weil ich meine eigenen Layouts machen kann, kann ich anfangen, Songs zu schreiben, komplette Songs. Nicht nur Rap-Songs, sondern auch, ich schreibe auch mal einen R&B-Song. Und egal, ob ich den singe oder nicht, ich hatte einfach Bock, das zu tun. Und du probierst immer mehr aus. So, und fängst an, immer mehr zu kombinieren. Und dann irgendwann habe ich angefangen, Events zu leiten, so eine kleine Jam-Session, damals von Termitoni in Hamburg, die Session One. Und da auf der Bühne ist es wie eine Sandbox. Ne, da kommen irgendwelche Musiker vorbei. Es gibt keinen Plan. Ist da ein Drummer, ein Gitarrist, ein Bassist und ein Keyboarder. Okay, wir machen jetzt was auch immer. Und wir fragen das Publikum, was sie machen. Jetzt komm, ich kann Rap. Und ich kann ein bisschen singen. Und dann frage ich das Publikum, was wollt ihr? Und die schreien Reggae. Und ich sage, shit. Wie mache ich das jetzt? Und muss mir erstmal Gedanken machen. Wie funktioniert Reggae-Music? Alright, es gibt immer Downbeats, Drums, like, tap, tap. Dann brauche ich irgendwie einen Walking Bassline. So, und denk dann an Reggae-Artists, die ich kenne und sonst was und probiere so ein bisschen aus und fange einfach an, so ein Framework zu machen. Aber da ich will jetzt nicht imitieren, also mache ich irgendwie einen Reggae-Hook und fange dann an, darüber Freestyle zu rappen. Aber mach's jetzt plötzlich melodisch, wie es halt so im Dancehall oder im Rocksteady mehr so der Fall wäre. Und schon fängt es an, dass so komische Hybride passieren. Und immer mehr fängst du an, so alles miteinander zu mischen, alles miteinander zu blenden und es kommen neue Sachen bei raus. Du erfindest das Rad nicht neu, Aber in deinem Kopf entstehen immer neue Verknüpfungen. Heute kann ich Beats bauen, wenn ich ein Housebeat bauen will, baue ich ein Housebeat. Wenn ich anstatt Rap machen möchte, ich kann auch ein Jungle oder ein so UK Garage Party MCen, wo es aber ganz andere Skills geht als irgendwie bei einem Hip-Hop-Event.
Ja.
Und das kann ich nur, weil ich immer gesagt habe, ey, ich bin offen dafür. Ich schaue, was passiert. Und ich fuse und blend alles, was mir einfallen kann. So, kennst du noch hier früher MTV Mash? Die hatten so komische Mashups. Da kam dann sowas wie Boulevard of Broken Songs, irgendwie ein Green Day Song und dann darauf Oasis Wonderwall.
Ja, ja,
sicher. Und so ein Schwachsinn, weißt du, was ich meine? Ein bisschen sowas halt. Du mashst und mixt einfach Dinge in deinem Kopf. Du bist praktisch DJ. Aber nicht nur im Musik, im Club, sondern mit Skills. Und ich habe damit immer sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Der einzige Grund, warum ich heute so viel machen kann und darf, ist, weil ich alle möglichen Skills miteinander vernetzt habe, die dann dazu geführt haben, ich bin Master of None, ich bin in nichts extrem gut, aber ich kann extrem viel.
Ja, ich habe voll viele Gedanken dazu. Ich versuche sie mal ein bisschen einzuordnen. Also erstens dachte ich mir gerade auch, der Grund, warum du heute so viele Sachen machen kannst, ist, weil du dich ja schon zu Jugendzeiten nicht in eine Box hast stecken lassen und nicht, wie dir empfohlen wurde, zum Bundesheer gehst oder Pfleger wirst, weil das irgendwie so die zwei Standardkategorien waren, wo sie sich gedacht hätten, ja, da kriegen wir ihn unter. Mhm. Und auf der anderen Seite dachte ich mir auch gerade, dass es so viele Dinge gibt, die auch mir persönlich daran aufstoßen, gelabelt zu werden oder kategorisiert zu werden. Das ist zum einen mal dieses Weg von der Eigenbestimmung, dass quasi so diese Fremdbestimmung auf einmal da ist. So, du hast da reinzugehören, also sei so und mach so. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass dann mit diesem Label, das einem von jemand anderem aufgedrückt wird, auch eine Erwartungshaltung mitkommt,
ja.
Und du eigentlich nur verlieren kannst, weil entweder du erfüllst eine Erwartungshaltung von einer fremden Person und kannst dadurch gar nicht mehr authentisch du sein, oder du erfüllst sie nicht und enttäuscht und fühlst dich dann vielleicht deshalb schlecht. Und der andere Gedanke, den ich hatte, ist, dass das, was du in deiner Kunst immer schon machst, dieses Bereiche vermischen, auf Grenzen scheißen und schauen, wie sich aus dem Zusammenbringen von Bereichen neue Dinge ergeben können, dass auch so jenseits der Kunst in anderen Bereichen, zumindest beobachte ich das ein bisschen, der Trend jetzt oder das Bewusstsein dafür jetzt nach und nach langsam kommt, weg von dieser Fachidiotie, wenn man jetzt zum Beispiel ganz anderes Feld Medizin hernimmt, mhm, wo es lange immer hieß, okay, wir brauchen Spezialistinnen für Neurologie und wir brauchen Expertinnen für alles, was kardiovaskuläres System angeht und wir brauchen jemanden, der sich mit dem Immunsystem auskennt. Und dann waren da diese ganzen Leute, die alles wussten in diesem einen Mini-Bereich von einem Organismus und System, wo alles ineinander greift, aber die nicht miteinander kommuniziert haben und die auch nichts von den anderen Bereichen wussten. Mhm. Und dann sitzt da auf einmal ein Mensch vor diesen Leuten, eine Person, der es schlecht geht, und die MedizinerInnen stehen einfach vor einer Wand, weil sie nicht miteinander reden und da aber nicht ein Herz vor ihnen steht oder ein Immunsystem, sondern ein ganzer Mensch, wo diese ganzen Bereiche zusammenarbeiten, ja, und da irgendwo der Hund drinnen ist. Und jetzt langsam kommt dieser Trend, dass es auf einmal heißt, wir brauchen interdisziplinäre Forschung, wir brauchen Leute, die das verbinden. Es kommen neue Forschungsfelder auf, sowas wie Psychoneuroimmunologie, wie bewirkt die Psyche, dass auf einmal dein Immunsystem... Genau, ja. Es werden auf einmal Bereiche verbunden, wo man früher nie daran gedacht hätte, so, was hat der Darm mit deinem Gehirn zu tun? Was in deinem Darm für Bakterien leben, hat einen Effekt darauf, dass du depressiv sein könntest?
Ja.
Und vielleicht ist diese Brücke ein bisschen weit gespannt, aber ich finde, man kann das schon vergleichen. Dass, das
ist eine Metapher, ich finde sie legitim, auf jeden Fall.
Dass es einfach wichtig ist, Systeme als Ganzes zu betrachten, anstatt überall Grenzen zu ziehen und Kompartimente zu erzeugen, nur damit man es besser versteht im ersten Moment.
Es ist dasselbe, wie gesagt, Definition. Das ist alles eine Frage von Definition. Aber das Ding ist, je mehr du unterteilst, desto mehr zerteilst du auch. Ist ja bei der Gesellschaft genauso. Je mehr du anfängst, Menschen zu kategorisieren nach Religion, Gender, nach welche politische Überzeugung hast du, und desto mehr Trennung schaffst du. Und am Ende ist Musik Musik. Also Musik ist ein soziales Gut. Musik ist etwas, was Menschen zusammenführt. Ist nicht etwas, was Menschen zerteilt. Zumindest, wenn man an die Anstalt geht. Und heute ist es plötzlich so, okay, egal was ich mache, ich muss in allem irgendwie extrem individuell sein. Ich muss alles irgendwie ganz besonders machen. Ich habe zum Beispiel jahrelang auch gedacht, so, ich muss Mucke machen, die anderen gefällt. Und inzwischen ist so, ey, es ist doch so egal. Mir wurde immer gesagt, du musst entweder auf Deutsch oder auf Englisch rappen. Du kannst nicht beides machen. Und da habe ich auch gesagt in meinem letzten Abend, mich interessiert doch nicht, was ihr denkt. So, ihr habt alle immer gesagt, seit 10 Jahren, ich kann das nicht machen. Und jetzt habe ich so Situationen, wo einfach ich meine Spotify-Statistik angucke und irgendwie meine drittgrößte Hörerschaft war einfach in L.A. Und ich so, hä? Die verstehen doch gar nichts. Und dann frage ich ein paar Amis und die sagen so, doch, also ich habe das Gefühl, ich check so ein bisschen von du redest. Ich so, wieso, alles so Deutsch in der Schule? Ja, so, nein, aber so aus dem Kontext heraus, so, ne, mit vielen Anglizismen, so, also die, das ist schon interessant. Und für mich ist es so richtig schön, weil ich mir denke so, ey, ist doch geil, wenn so deutsche Sprache plötzlich auch in einem internationalen Raum stattfinden kann, einfach nur, weil ich so viel Sprache mische, auf einem Niveau, wo dann vielleicht jemand, der so 1975 oder früher geboren ist, vielleicht ein bisschen struggelt, weil er dieses Anglizismengeballer nicht gewohnt ist, aber irgendwie trotzdem mich jeder versteht, ist doch nice.
Voll, und es ist eine Art von, ein neuer Kanal für deinen Kunsttransfer, den du sonst nicht hättest, wenn du halt so strikt bei Deutsch bleiben würdest. Mhm. Ja, bei diesen ganzen Sachen, die du machst und auch im letzten Jahr gemacht hast mit Musical und Album, wenn du jetzt auf dieses Jahr schaust, wo siehst du aktuell dein größtes Potenzial für Wachstum und Weiterentwicklung?
Also mein größtes Potenzial sehe ich erstmal darin, dass ich wieder viel mehr Zeit habe. Für die, die es nicht wissen, so was Musical in dem Kontext bedeutet, wir haben letztes Jahr eine Produktion gefahren in Hamburg namens Hamilton. Hamilton ist ein Broadway-Musical über einen der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Und der einzige Grund, warum ich drin gelandet bin, weil ich habe nichts mit Musical zu tun, ist, es ist ein komplettes Rap-Musical. 53.000 Worte über 3 Stunden Rap. Es gibt keinen Dialog, es gibt keine Form von klassischem, hier reden 2 Leute, alles ist Rap. Alles ist Reim, alles ist Rhythmik, durchgängig. Und die hatten nicht genügend Leute praktisch in deren Welt, in dieser Musical-Theater-Welt, weswegen ein paar Leute mich vorgeschlagen haben dafür. Und so eine Produktion nimmt knapp, die spielen in dieser Industrie 8 Shows die Woche. Eine Show geht 3 Stunden, kannst dir vorstellen, du bist 1 Stunde vorher da, um dich fertig zu machen. Heißt, du bist schon auf einer 40-Stunden-Woche, du musst noch proben und alle möglichen Sachen machen. Das nimmt schon, das ist ein eigener Lebensstil, weil mit 8 Shows die Woche spielst du 6 Tage die Woche und hast 1 Tag frei. Und das ist dein Leben.
Unvorstellbar für einen Normalsterblichen.
Ist komplett dein Leben und alles wird danach bestimmt so. Du bist abends von 17 bis 21:30 oder später auf der Bühne. Und am Wochenende spielst du 4 Shows. Also Samstag, Sonntags 4 Shows. An den Tagen, wo andere Leute feiern gehen, bist du auf der Bühne, kommst 23 Uhr nach Hause, bist tot, musst dich fertig machen. Am nächsten Tag geht's direkt wieder so weiter. Und on top von dieser Tätigkeit habe ich halt trotzdem alles nochmal weitergemacht. Ich bin immer noch ins Studio gefahren. Ich habe ein Album mit Tucker irgendwie in Berlin produziert. Ich bin auf Battles geflogen am Wochenende. Habe dafür immer meine Urlaubstage nehmen müssen, weil es ist ja ein Angestelltenverhältnis. Und ich war nie in meinem Leben angestellt vorher. Ich war immer selbstständig, seitdem ich 17 bin. Das heißt, jetzt in diesem Jahr ist das heftigste Potenzial für mich, ich bin frei. Ich bin wieder nur selbstständig, bin einfach ein freiberuflicher, freischaffender Künstler, Hip-Hop-Artist und ich habe 40 Stunden pro Woche mehr. Oh man, this is beautiful. Weißt du, also, wenn du gewohnt warst, irgendwie das alles unter einen Hut zu bekommen, ich kann jetzt wieder irgendwo hinfahren. Wenn du 6 Tage die Woche in deiner Stadt, stell dir vor, du bist 6 Tage die Woche örtlich gebunden. Du kannst nicht weg.
Das ist die Lebensrealität der meisten Menschen da draußen.
Digga, tatsächlich. Wie macht ihr das alle?
Alkohol wahrscheinlich.
Muss sein, ich habe keine Ahnung.
Also antidepressiva.
Für mich ist das eine destruktive Lebensweise. Also ich kann das nicht. Weil ich brauche den Freiraum. Wenn ich irgendwie Abstand brauche, dann möchte ich gehen können. Und wenn ich irgendwie gebucht werde, möchte ich nicht irgendwie jemand anders fragen, ob es okay ist, dass ich gehe. So und solche Geschichten. Und ja, das ist gerade das Niceste. Ich kriege Anrufe, hey, wir hätten gern, dass du die und die Jam in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich oder sonst was hostest. Wir haben ja irgendwie 300 Kids am Start, die alle irgendwie Bock haben. Ich so, normal, wann? Ja, das und das Datum. Und ich muss nicht in den Kalender gucken, sondern ich weiß einfach, ja, ich habe Zeit. Ich kann da hin. Und jetzt gerade kommen ganz viele solche Anrufe rein. Das Jahr fühlt sich langsam. Und selbst obwohl ich das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit Ja sage, habe ich immer noch voll viel Zeit. Dann bist du mal 3 Tage weg und mich ja wieder 4 Tage hier. Und das ist mein größter Luxus gerade, weil ich damit sagen kann, hey, ich bin abends im Studio hier in Hamburg, bin 3-4 Tage hier, kann mein also Artist Office machen am Laptop, dann steige ich in den Flieger oder in den Zug und fahre irgendwo hin und mach dort einen Job. Und zwar, was ich liebe, ich hoste ein Battle oder ich mache eine Performance, verdiene damit Geld, komm zurück, schreib Rechnung, leb hier mein Leben und dann geht's weiter. Das letzte Jahr, kannst du dir vorstellen, wenn du 450 Shows spielst, und das sind nur die Theatergeschichten, das Jahr 365 Tage.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Du bist jeden Tag mit 1, 2 oder 3 Jobs unterwegs. Du bist irgendwie mal da im Studio, sprichst da was ein, nimmst was auf, dann hast du dein eigenes Event am Montag, das ist der theaterfreie Tag. Meine Jam Session Mo Jams, das ist eine Open Mic Live Jam, findet einmal im Monat statt und findet immer am 1. des Monats statt. Also am 1. Montag des Monats. Das heißt, ich kann schon mal direkt einen freien Montag wegstreichen. Das sind 12 von 51 Montagen sind das 12 Monate. Montage sind mehr als 20% deiner freien Zeit. So, und das heißt, du hast dann nicht eine Woche frei, sondern du hast 17, 18 Tage Shows.
Und die Zeit für Organisation, für Mojams, wahrscheinlich noch irgendwie Vorbereitung mit Artists, die er einlädt, Nachbereitung.
Genau, du bist praktisch, du hast einen Veranstaltungstag an deinem freien Tag. Du hast ja gerade 40 Stunden Shows gespielt, jeden Tag standst du auf der Bühne. Dann bereitest du das Event vor, führst es durch, bist performst selber auf der Bühne, baust ab bis 3, 4 Uhr morgens und musst um 8 aufstehen, machst die Abrechnung, zahlst die Leute aus, bringst den Mietwagen weg und hast dann noch so 2 Stunden für den Hund, dann kannst du noch was essen und dann musst du wieder ins Theater, weil jetzt musst du gleich wieder ein Broadway-Musical 3 Stunden spielen. Und dann geht mäßig die nächste Woche los. Also das war dein Wochenende. Und das hat mich gut auseinandergenommen im letzten Jahr. Ich hatte halt echt immer so 17, 21 bis 28 Tage Strecken Performances. Das ist, als wärst du auf Tour, ohne dass du dich aus der Stadt bewegst. Und dann hast du trotzdem nochmal einen Flieger irgendwie um 4, fliegst irgendwo hin, machst einen Tag ein Event, fliegst am nächsten Morgen um 5 zurück und musst trotzdem wieder auf die Bühne. Also, und du musst immer funktionieren. Die Stimme muss am Start sein. Ich glaube, du hörst mich, ich bin ein bisschen heiser und Co.
Ja.
Das kommt immer noch davon. Das kommt von einem Jahr Dauerbelastung. Und ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie so busy und bin extrem stolz auf mich, das überhaupt durchgezogen zu haben, weil das war eine Belastung. Ich sag ehrlich, ey Leute, wer von euch das durchzieht, ich zieh meinen Hut, ihr seid Maschinen, ihr seid Iron Man, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat mich gut auseinandergenommen und ich bin trotzdem derbe happy, es gemacht zu haben. Weil ich glaube nicht, dass viele Menschen im Leben so eine Erfahrung unbedingt die Chance bekommen zu machen.
Ja. Ich glaube, auf so eine Belastung kann man sich auch, wenn man das davor noch nicht erlebt hat, nicht vorbereiten. Aber war dir bewusst zu dem Zeitpunkt, wo du zugesagt hast, was da auf dich zukommt, auch im Sinne von dem Commitment, dass du halt wirklich eingespannt bist und ein Stück von deiner Freiheit für den Zeitraum aufgibst?
Das war mir voll bewusst, ja. Das war mir bewusst, aber aus der Perspektive, aus der ich kam, hat es absolut Sinn gemacht. Wir kamen schließlich gerade mäßig aus einer Pandemie, alle waren die ganze Zeit eingesperrt und du hast keine Touren gespielt. Du standst nicht auf der Bühne. Also jeder Künstler, der aus Corona rausging, hatte, glaube ich, extrem Probleme, sich erstmal wieder auf dieses Ding einzustellen, auf der Bühne zu stehen, vor Leuten zu stehen, mit Energie zu performen, unter Leistungsdruck, unter Zeitdruck, unter den ganzen Bedingungen, die halt so herrschen. Du machst nur einen Line-Check und du hörst dich nicht wirklich auf der Bühne, aber jetzt musst du halt Gas geben. Mm. So. All diese Sachen. Jetzt stell dir vor, du bist 2 Jahre raus. 1,5, 2 Jahre. Wenn du jetzt nicht so ein A-List-Artist, FKP, Scorpion, was weiß ich bist, so der dicke Tour, so Helene Fischer, 12 Trucks mit Pyrotechnik-Basis unterwegs bist. Wenn du irgendwie ein kleinerer Act warst, du hast keinerlei Chance gehabt, deine Routine zu fahren. Und dann ruft dich jemand an und sagt, hey, willst du eine Show spielen, wo du 8 Mal die Woche auf der Bühne singst, rappst, performst, tanzt, actest. Und ich sehe so, ich weiß nicht, wer von euch früher noch so Dragon Ball geguckt hat, Dragon Ball Z. Ja. So, Son Goku ist auf dem Weg Richtung Namek in dieser Kapsel und trainiert so bei 3-facher Erdanziehungskraft, 5-facher, 10-facher Erdanziehungskraft, 100-facher Anziehungskraft. Das war mein Jahr. Ich habe mich richtig gesehen, so krass. Ich habe überhaupt keine Belastung da drin gesehen, sondern so einer, boah, das ist das heftigste Bootcamp. Gratis Training. Ich muss nicht mal was zahlen. Ich werd bezahlt dafür. Ich werd einfach todes die Maschine. Und das war so meine Perspektive, wie ich da rangegangen bin. Hab das halt als übertriebenes Blessing gesehen. Weil du kannst mich auf jede Bühne der Welt gerade stellen. Ich habe keine Angst. Ich habe kein Lampenfieber. Ich habe keine Nervosität. Ich habe Adrenalin, definitiv. Aber ich fühle mich wohl. Ich bin's gewohnt. Ich weiß, wie ich mit dieser Situation umgehe. Ich würde jeden Tag in diese Situation versetzt. Und es ist egal, was für ein Publikum da sitzt. 1400 Musical-Fans, 20.000 Hip-Hop-Fans. Ist komplett egal. Weil ich durfte all diese Sachen machen. Und auch wenn mich da draußen keiner kennt, ich bin's so gewohnt, vor 50, 100, 2000, 5000 Leuten zu stehen, dass es mir persönlich jetzt extrem leicht fällt. Und ich bin kein Kendrick Lamar. Und ich bin kein A-List-Artist, der eine solche Plattform hat.
Mhm.
Und das bedeutet aber jetzt, ich bewege mich durch diese gesamte Welt von Musik mit einem Seelenfrieden, der sich so gut anfühlt. Weil alles, was an Aufregung kommt, ist mehr so Anspruch an mich selbst, hat aber nichts mehr mit dem Druck von außen zu tun. Und das ist purer Luxus.
Ja, ja. Stichwort Seelenfrieden. Ich stelle mir dieses Repetitive, diesen täglich größtes Murmeltier-Moment, dass du jeden Abend dieselbe Show spielst, auch sehr meditativ vor auf eine Art und Weise, weil du denselben Ablauf immer wieder durchgehst. Und was du auch bei einem anderen Interview mal erwähnt hast in Bezug auf deine ganze Hamilton-Erfahrung, war auch so deine Auseinandersetzung gezwungenermaßen mit deiner emotionalen Welt. Und darüber würde ich aber auch gerne im Zuge deines Albums, das du zu der Zeit auch rausgebracht hast, mit dir sprechen. Und auch generell, wie es möglich ist, während eines Musical-Jobs in der Größenordnung ein Album zu produzieren. Also lass uns gerne mal zum Album rübergehen. Mhm. Das Ding heißt Luft nach oben und ist dein Debütalbum.
Reichlich spät, ja.
Reichlich spät, ja, obwohl du ja eine EP rausgebracht hast, 2017.
Mhm, richtig.
Ja, warum da dazwischen so viel Zeit vergangen ist, kannst du dann gerne noch erzählen. Auf dem Ding sind 13 Songs und du hast alles selbst gemacht. Ich glaube, das ist am Anfang auch schon erwähnt, vielleicht bevor wir begonnen haben aufzuzeichnen. Du hast mit Tucker co-produziert.
Ja, Shoutout an Tucker 77, Maschine, Brudi.
Ja, von mir auch ein Shoutout, unbekannterweise. Und hast sogar auch dein Release-Konzert selbst organisiert, ist das richtig?
Mhm. Richtig, ja. Zum einmal dem Thema emotional, um diese Brücke zu schlagen. Wenn du Shows spielst, jeden Tag, dann ist es ja eigentlich auch egal, in welcher Verfassung du bist. Sagen wir mal, ich bin jetzt nicht der Typ, der feiern geht, aber sagen wir, du bist körperlich mal angeschlagen oder verkatert oder was auch immer. Am nächsten Tag musst du performen.
Wie deinem Hund. Willow ist auch egal.
Ihr ist komplett egal. Ihr ist komplett egal, was ich in der Nacht davor gemacht habe. So um 8 Uhr morgens sitzt sie bei mir im Bett und sagt, Bro, beweg deinen Arsch. Ich will raus, ich muss, weißt du. Und genauso ist die Show, deswegen fühlt es sich nicht an, dass du jeden Tag dieselbe Show spielst, weil du bist nicht jeden Tag im selben Modus.
Mhm.
Es kann irgendwas passieren, Familientragödie. Ich habe zum Beispiel ein Familienmitglied verloren während der Produktion und ich muss trotzdem auf die Bühne. Und ich muss dann mit den Gefühlen, die ich an dem Tag habe, umgehen und muss sie in die Show tragen. Und ich versuche dann das, was ich dort in der Show mache, ich versuche das nutzbar zu machen, was ich immer fühle. Wenn ich mich traurig oder schlecht oder sonst was fühle, dann suche ich Pockets in der Show, wo diese Emotionen Platz finden und die ich nutzbar machen kann. So, wenn mich irgendwas wütend macht, dann kann ich das gut nutzen, wenn ich irgendwie im Krieg bin. Also in der Show gab es dann ein paar Szenen, in denen es halt gepasst hat. Und man geht ja in solche Produktionen rein. Ich hatte persönlich halt, ich habe immer so ein Ding mit mir selbst und meinem eigenen Perfektionismus. Du hast mich gefragt, warum ist die Mucke nicht so lange nicht rausgekommen? So, das sage ich dir ganz ehrlich, das ist, weil man sein eigener Limiter ist.
Wäre mein Hot Guess gewesen, dass es daran lag.
Genau, und Perfektionismus ist so ein bisschen das Thema von diesem Album, aber nicht nur im positiven, auch im negativen Sinne. Und daher kommt auch Titel Luft nach oben. Einfach zu realisieren, ey, da geht noch mehr, aber es ist okay, dass du da bist, wo du gerade bist. So, wenn du dahin möchtest, es bringt dir nichts, einfach nur dahin zu gucken, sagen, das will ich. Du musst ja auch irgendwelche Schritte machen. Und das gesamte Album erzählt meinen persönlichen Spannungsbogen der letzten 10 Jahre, wie es halt von meiner eigenen Erfahrung als herging, bis zu dem Punkt, an dem ich es endlich geschafft habe, meinen eigenen Perfektionismus zu überwinden und plötzlich Dinge ganz von selbst kommen und laufen, und zwar effortless. Vorher fühlt es sich an, als ob du irgendwie durch so eine zähe Masse durchkämpfst dich. Du hast extrem viele negative Emotionen, von Wut über Frustration, über das Bedürfnis aufzugeben. Und nach findest du aber halt für dich die Mittel und Wege, durch diese Position durchzuarbeiten. Und ja, das habe ich mit Tucker in 13 Songs aufgearbeitet.
Ja, ich habe mir das Album öfter von vorn bis hinten durchgehört und versucht, nicht bei meinen Lieblingssongs hängen zu bleiben. Und ich finde, insgesamt klingt es einfach extrem stark nach einem Befreiungsschlag. Das, was wir vorher auch schon besprochen haben, nach so den selbst auferlegten, aber auch nach den fremden Grenzen. Ich finde, dass man diesen Prozess von dir da sehr stark raushört und gleichzeitig auch dieses Thema von Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen und nicht nur das Potenzial, das man hat und die Chancen, die man hat, realisieren, sondern damit auch in die Umsetzung gehen und die ganzen inneren und äußeren Dämonen, die man am Weg dorthin bekämpfen muss. Erzähl gern mal, wenn du möchtest, noch ein bisschen mehr über den Schaffensprozess. Also vielleicht gar nicht so die Produktion oder die Aufnahme im Studio, sondern auch wann du es geschrieben hast und in welchem State of Mind du da warst. Du meintest gerade schon, das war über die letzten 10 Jahre ein Prozess.
Es war über die letzten 10 Jahre ein Prozess. Das ist in meinen, dafür rede ich von den Lebenserfahrungen, die ich gesammelt habe. Und Zeit hatte ich genau 3 Monate. Also zwischen Januar und Februar letzten Jahres ist das gesamte Album entstanden. Zwischen Januar und Anfang März. Taka und ich hatten ja immer nur Montage. Das heißt, Sonntagabend 23 Uhr von der Bühne, Sachen packen, Montagmorgen 6 Uhr in den Zug und nach Berlin, ab in die Studios. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben Sessions gemacht. An der Stelle auch nochmal Shoutout an Aisha Vibes. Sie hat uns damals, Taka und mich, vernetzt. Und dann kam es halt einmal dazu, dass sie meinte, ey, macht mal eine Session. Dann saß sie wie so A&R auf der Couch in ihrer blauen Brille und hat die ganze Zeit immer so uns beide so getriezt, so, ja, jetzt mach mal jetzt einen Hit, ja, was ist los bei euch, so. Und ich habe ihm eine Referenz vorgespielt von einem Song oder von einem Beat, den ich halt so gedickt habe, den ich gefühlt habe, und meint so, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Er hat angefangen zu bauen, ich habe angefangen zu schreiben. Nach 3 Stunden oder so hatte er einen Beat, ich hatte einen Text, wir nehmen ihn auf, und das war Glow. Es war so der erste Song, das ist einer der letzten Songs aus dem Album, aber der kam irgendwie in 3 Stunden. Und als wir damit fertig waren, nach 3 Stunden, klang das irgendwie, also ich bin es gewohnt, ich komme aus Sessions raus und es klingt wie so ein sehr, sehr rough Demo.
Ja.
So, und der klang aber fast so schon, wie er auf dem Album war. Also mixtechnisch ist da nicht viel passiert seit der ersten Session.
Krass, sagen wir ja, so. War halt Flow-Zustand.
Genau, und ich gucke mich so an, ich hatte das nie gehabt, dass ich mit jemandem so, also das Album ist sehr kollaborativ entstanden, viel von Melodien habe ich irgendwie auf dem Keyboard gespielt und Taco hat Beats runtergesetzt, er hat das Ganze gemischt, gemastert, ich habe alle Texte geschrieben, für mich war das ein sehr, sehr nicer 50-50-Flow. Also deswegen haben wir es auch gesagt, dass wir es gemeinsam releasen, weil wir da wirklich uns sehr gut ergänzt haben und einander Raum gelassen haben, dass die Stärken des anderen jeweils zur Geltung kommen, obwohl wir vorher nie miteinander gearbeitet haben. Und als dieser Prozess da so seine Form angenommen hat, jeden Montag fahre ich nach Berlin. Wir wissen nie, was passiert. Es ist nicht so, als hätte man irgendwas geplant oder sonst was, sondern einfach, okay, was ist der Vibe, was ist die Idee? Und dann haben wir angefangen und bei jeder Session, ohne zu hinterfragen, was für ein Song rauskommt oder jetzt irgendwie einen Plan zu machen, was passiert, einfach gesagt, ey, wir brauchen nicht der Quantität vertrauen, wir vertrauen der Qualität von uns beiden als Kreativschaffenden. Und wir sind aus jeder einzelnen Session mit einem Track rausgegangen. Ich bin nicht einmal aus Berlin weggefahren und hatte nicht einen Song mit 2 Parts, einer Hook und irgendwie einem Beat. Und dann kann man sich immer noch Gedanken machen und sonst was. In den letzten Wochen haben wir 2-3 Mal uns getroffen und haben alle Tracks überarbeitet, in einer Session 2-3 Tracks. In einer Session sind wir mit 3 Tracks rausgegangen. Hatte ich noch irgendwie ein Beat-Layout rumfliegen. Er meinte, schmeiß mir die Bassline raus, lass mich mal kurz anständige Drums untersetzen, deine Drums sind wack. Der Junge ist hardcore, ehrlich, dem ist alles egal. Ich zeig ihm mein Beat, ich bin voll stolz auf so ein paar Elemente. So, er löscht sie einfach direkt weg. Und ich, in dem Moment so, das Ego kommt hoch, weißt du, und du denkst dir so, Bro, hör doch wenigstens kurz mal hin, so, vielleicht war doch geil. Ich habe auch schon so meine emotionale Bindung dazu, weil ich das irgendwie 1000 Mal...
Baby.
Nee, mir Exposure-Effekt, ich habe das schon so oft gehört.
Mm.
Das heißt, mein Ohr ist so drauf getrimmt und sowas, und er mit seinem frischen Ohr so, bap, geh weg, schmeißt einfach raus und macht aber sein eigenes Ding. Und das meinte ich halt, das war das Nice an diesem Prozess, weil man muss erstmal diesen Raum finden, so dass beide überhaupt das machen können, worin sie wirklich gut sind. Und ich habe ihn dann auch erstmal machen lassen. Und als er das, was er gemacht hat, war auch nice. Und wenn es was gab, was mir nicht gefallen hat, dann habe ich das geäußert. Und wenn er aber der Meinung war, es war es trotzdem mehr so, es funktioniert besser für ihn, habe ich auch erstmal stehen gelassen. Und ich könnte, ne, wenn es wirklich was war, was ich behalten wollte oder was dringend für mich drin war, hat er auch gesagt, ist cool. Und diese Form von Energie, ich glaube, das war das Krasse, weil wir beide so einen Pragmatismus am Start hatten, dass du dich nicht in so Kleinigkeiten verlierst, sondern dass wir immer bis zu dem Punkt gekommen sind, hey, hier ist erstmal der Track, hier ist der Vibe, hier ist der Text. Er hat mir auch mit den Texten voll vertraut, ne? Also er hat da auch nicht irgendwie, er meint, ey, wenn du am Mic stehst, ich brauche dir nicht viel reinreden. Das, was du schreibst, du wirst schon einen Grund haben dafür. Und hat halt dazu geführt, dass wir in 3 Monaten innerhalb von 8, 9, 10 Sessions diese 12, 13 Songs hatten und dann uns nur noch hinsetzen mussten und ausbügeln. Mach mal hier ein Adlib weg, ich finde, hier ist die Bassline zu laut, ist das der richtige Key und so weiter und so fort. Und ja, der Nachteil, den so ein Workflow hat, ist halt, dass du nicht so viel Zeit hast, so detailliert zu feilen. Das ist jetzt kein extrem tiefes Konzeptalbum, sondern ganz viel einfach Bauchgefühl und Erfahrungen aus der Vergangenheit verarbeitet in ein Konzept, sodass Leute mal ein Gefühl dafür kriegen, was bewegt dich als Person.
Boah, ich würde da widersprechen mit dem Konzept, weil ich habe mir das angehört und ich war so, das ist eine Reise, die da erzählt wird und geht von einer Station in die nächste über. Vielleicht gibt's mal einen Track, der rausfliegt für mich aus der Storyline. Aber insgesamt fand ich's total kohärent und deshalb war ich jetzt überrascht, dass du mir erzählst, dass der Produktionsprozess eigentlich so fragmentiert war und ihr euch da danach orientieren musstet, wann du frei hast und überhaupt mit ihm aufnehmen kannst.
Ja, also ich meine das auch gar nicht so hart im Sinne von, dass das Album kein Konzept hat, aber das Konzept nicht der definitive Faktor des Albums ist.
Sondern eher das Nebenprodukt.
Na, also sagen wir so, du kannst keinen, also ich wollte jetzt nicht, wenn ich einfach nur irgendwie 15 Tracks aneinander hänge, dann ist es ein Mixtape oder ein Sampler oder was auch immer. Aber sowohl Titel als auch Reihenfolge der Tracks, als auch Titel der Tracks, als auch Inhalt der Tracks sollten ja irgendwas miteinander zu tun haben und eine Storyline erzählen. Das ist zumindest das, was ich unter einem Album verstanden habe.
Ja.
Wenn wir aber jetzt uns angucken, verschiedenste Alben, so Wu-Tang, 36 Chambers.
Hängt hinter dir.
Geschmack, Nico, guter Mann. Oder auch verschiedenste andere Projekte. Ich denke jetzt zum Beispiel sowas wie Linkin Park, Meteora, so aus 2001 war das, glaube ich, habe ich als Kind übertrieben viel gepumpt. Da ist so viel mehr Gedanken und so viel mehr Inhalt, alleine schon was Artworks angeht, was Intros angeht, was Interludes angeht. Ich hatte ja nicht mal Zeit, irgendwie Skits zu basteln für das Ding. Also nicht so, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich ein Konzeptalbum mache, ja, wo dann wirklich alles miteinander irgendwie vernetzt ist, sodass da richtig, da, wie du es vorhin genannt hast, bedeutungsschwanger das richtig wird. So, ne? Ein Kendrick Damn Album. So, ne? Da das ist nicht in 3 Monaten mal schnell gemacht. Da merkst du, da hat sich jemand hingesetzt und hat wirklich jemand deep sich mit seinem eigenen Werk auseinandergesetzt und was er mit diesem Werk erzählen möchte. Und das hatte ich für dieses Album jetzt nicht geschafft, persönlich. Das ist meine eigene Meinung dazu. Aber ja, für mich hat es auf jeden Fall ein Konzept. Und wie gesagt, Luft nach oben heißt, es beginnt irgendwo unten. Es kommt an den Punkt, an dem man überhaupt realisiert, dass man selber wählen muss, aufzustehen. Das Intro ist einer der wichtigsten Tracks für mich auf dem gesamten Album. Und sind auch meine Lieblingslines, auch sowas wie krankhaftes Verhältnis zu mir. Ich bin mein eigener Richter. Und auch mein eigener Henker. Doch immerhin bin ich das. Also, dass jede Entscheidung, die dazu führt, ob ich glücklich bin oder ob ich unglücklich werde, ob ich erfolgreich bin oder ob ich meinem eigenen Anspruch erliege und praktisch einfach frustriert oder genervt bin von meinem eigenen Leben, von meinem eigenen Sein, das liegt alles in meiner Hand. Da hat die Außenwelt nichts mit zu tun, da brauche ich nicht irgendwie eine Opferrolle einnehmen oder sonst was, das ist alles in meiner Hand. Und die Realisierung davon ist ja der Beginn der Reise. Dass man überhaupt anfangen kann, Dinge zu ändern. Dass man seine Träume leben kann, dass man realisiert, ey, das, wo ich jetzt gerade stehe, ist noch nicht genug, ich will mehr sein, als ich bin. Zu realisieren, dass das, wo man dann, wenn man sich dann selber anguckt, einem nicht genügt. Und dass das nicht cool ist.
Ja.
Und dass dieser Blick in den Spiegel ziemlich hässlich sein kann. und die ganzen Überzeugungen, die danach erst kommen, dieses, okay, alles klar, ich muss mich akzeptieren, wie ich bin, damit ich überhaupt irgendwie daran arbeiten kann, besser zu werden, wo ich bin. Ich muss in Bewegung geraten, solange ich rumstehe, passiert nichts. Ich muss Step by Step erstmal den Weg finden, zu realisieren, dass es scheiße anstrengend ist und die Frustration dahinter, die diese Wut erzeugt, dann aber irgendwann zu realisieren, hey, ich krieg alles irgendwie hin, egal wie oft ich mich auf die Fresse lege, solange ich weitergehe, ich komme schon irgendwann ans Ziel, bis zu dem Punkt, hey, ich bin jetzt schon seit keine Ahnung wie lange in Bewegung und plötzlich kommen Dinge auf mich zu und es wird eine Resonanz, es ist nicht nur eine einseitige Geschichte, es ist nicht eine Einbahnstraße, wo ich nur Energie reinschaufel, sondern jetzt kommt auch schon irgendwie was zurück, so als hätte ich so eine Art Glow, so eine Aura, die Dinge anzieht und die Menschen anzieht und die auch Möglichkeiten anzieht. Bis zu dem Punkt, so, wo ich dann am Ende im Jetzt und Hier stehe und sage, so, hey, this is where I am now. So. Ja. Und es ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch Luft nach oben. Ich kann immer noch wachsen. Was sehr, sehr wichtig ist, weil wenn du wirklich da oben ankommst und du kannst nichts mehr machen, du kannst dich nicht mehr weiterentwickeln, wofür arbeitest du, wofür lebst du? Mhm. Aber jetzt bist du nicht mehr am Boden und sagst, Gott, bin ich scheiße und ich will so viel besser sein, sondern so, hey, ich habe das Privileg, so leben zu dürfen, wo ich jetzt bin. Und ich kann immer noch mehr machen. Und ich darf immer noch mehr machen. Und das ist also die krasse Entwicklung für mich von ganz unten bis zum Ende des Albums, wo du dann stehst und einfach realisierst, so, puf, thank you.
Ja, ja, voll schön. Du hast gerade im Endeffekt eine Zusammenfassung von deinem Album gegeben.
Mäßig, ich habe versucht, ein bisschen Tracktitel reinzustreuen. Ja. So.
Ich habe hab ich schon bemerkt. Ich habe mir auch irgendwann so die Frage aufgeschrieben, ob die Geschichte, die du auf deinem Album erzählst, linear ist oder eher ein Kreislauf, aber die hast du eigentlich gerade schon beantwortet, weil du meintest, und dann fängt es wieder an.
Wir drehen ein Interview um, was glaubst du?
Ich würde sagen, es ist ein Kreis, aber nicht im Sinne von, dass man sich im Kreis dreht, sondern eher wie so eine Spirale nach oben.
Witzigerweise ist es rein sinntechnisch ist es linear, aber alle Erfahrungen und wann die kamen in meinem Leben, das ist ein komplettes Mosaik. Mm. Komplett. Es gibt zum Beispiel einen Track auf dem Album. Für mich persönlich übrigens, Fun Fact, einer der schwächsten Tracks auf dem Album. Der ist Late Night Text.
Mm. Ja, same.
So,
das meinte ich vorher mit manche fliegen raus. Für mich fliegt der irgendwie raus.
Ich finde es auch geil, dass wir so im Interview sind und anstatt über die stärksten Songs zu reden, ich selber erstmal sagst du das direkt. Aber ich freue mich, dass wir dieselbe Meinung haben. Okay, lass mal Album zerlegen und wir fangen mit dem schwächsten Track an. Nein, Late Night Text ist halt ein Track, der mehr über Vibe funktioniert als über alles andere. So, und aber das Thema, was da drin bearbeitet wird, ist witzigerweise mir schon ein wichtiges Thema. Nur ist das Format ist so ein bisschen R&B-Song. Und es bearbeitet halt so diese typische Form von, du bist Künstler, also ich rede jetzt mal nur von mir, du bist Künstler, du machst die ganze Zeit tausend Sachen, bist immer unterwegs und sonst was, aber jeden Abend kommst du irgendwann nach Hause, bist komplett erschüttert, bist immer allein. Bist immer mit dir und deinen eigenen Gedanken und manchmal ist es derbe anstrengend. Mhm. Und manchmal, auf dem Track davor ist gerade drauf und dran und da gesteht man sich gerade ein, ey, ich kann nicht mehr, ich brauche irgendwas, woran ich glauben kann, weil ich habe noch nicht realisiert, ich glaube noch nicht an mich selbst. Weißt du? Und was macht ein Mann, der nicht an sich selbst glaubt? Er braucht Bestätigung, er braucht erstmal ein bisschen Female Attention, er braucht Ego-Push genauso. Ne?
Und, nicht nur Männer.
Okay, gut, dass wir nicht alleine stehen damit. Und dann sucht man halt irgendwie die Nähe zu einer Frau und dann geht das Handy raus und man fängt an so zu texten, hey, was geht? Und es ist praktisch eine Chat-Unterhaltung zwischen einem Dude, in dem Fall mir, und einer Frau. In dem Fall alle Frauen, die ich über die Jahre irgendwie mal kennengelernt habe. Also es ist nicht eine Erfahrung, sondern es sind verschiedene Erfahrungen. Und ja, da kommt halt ganz häufig dieses typische Ding auf, dass beide Parteien nicht wirklich wissen, was sie wollen oder auch nicht ihre eigenen Boundaries kennen. Oder sie kennen, aber nicht enforcen. Und beide wollen irgendwie Nähe und beide wollen Gefühle, aber beide wollen keine Verbindlichkeit, weil sie haben ja alle, müssen erstmal ihr eigenes Leben so auf die Reihe bekommen und erstmal klar kriegen. Und beide vertrauen auch nicht wirklich auf, was Liebe in dem Kontext ist und sowas und wollen aber trotzdem auch die positiven Aspekte davon in irgendeiner Form oder brauchen halt zumindest einen Teilaspekt davon. Und ich find's halt so cool, weil alle Leute denken, es geht um Sex Und es ging witzigerweise. In dem Song wird nicht einmal gesagt, dass irgendeine Person Sex hat oder auch nur sich küsst. Das heißt wohl wirklich, dass zwei Leute eine Nacht miteinander verbringen wollen, weil sie nicht alle, es geht darum, nicht alleine zu sein. Oder nicht alleine sein zu wollen. Es geht darum, Einsamkeit zu überwinden. So, und auch wenn man gemeinsam allein ist. Und ja, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht, denken alle, es ist so ein Hookup-Track, aber ja, vielleicht ist es auch einfach der Sound davon, ich weiß nicht.
Kann sein, dass es an den R&B-Klängen liegt.
Maybe.
Aber ich werde mir jetzt nach der Analyse auf jeden Fall nochmal genauer anhören und versuchen, meine Prägung abzulegen, wie ich ihn bis jetzt wahrgenommen habe.
Also ich kann, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen sehr ehrlich, aber wenn es um mich ging in der Vergangenheit, so war meine Intention, wenn ich eine Frau getroffen habe, war es jetzt nicht zwingend immer nur, also früher auf jeden Fall viel, viel mehr als heute Bestätigung, sondern immer mehr runterkommen, erholen, aus dem eigenen Kopf rauskommen, aus dieser Gedankenwelt, sondern wirklich mal zur Ruhe kommen. Und ich habe mir persönlich fällt es viel leichter, gemeinsam zur Ruhe kommen. Zu kommen. Mm. So, Female Energy ist auch etwas sehr Beruhigendes für mich, so, und dementsprechend auch etwas, was mir eher in den Sinn kommt, was ich suche, wenn ich mich so in der Form fühle. Und ja, dieser Track fasst das so ein bisschen zusammen.
Ja, finde ich gut, dass du so ehrlich bist, finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Ich finde aber, man kann schon hinterfragen, warum man eine andere Person so als Vehikel braucht, um selber runterfahren zu können.
Das ist immer leichter. Das ist doch immer leichter. So, warum sich selber helfen? Man kann anderen doch immer viel besser helfen, weißt du doch.
Aber du weißt, was ich meine.
Auf jeden Fall, 100%.
Was ich auch so als Thema extrem stark rausgehört habe, und wir haben ja vorher auch im Hamilton-Kontext und im Entstehungsprozess des Albums drüber geredet, ist dieses Thema, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Mhm. Und da habe ich eine Frage, wo ich ein bisschen weiter ausholen muss. Und zwar hatte ich das Gefühl, dass dir auf der einen Seite in dieser Geschichte, die du erzählst, klar geworden ist, du musst dich mit deinen Gefühlen auseinandersetzen und sie auch, Vorsicht, Handy. Ja,
kleine Flut im Studio.
Kleine Flut. Er hat heute hier schon ein MacBook abgeschmiert, also es wäre nicht das erste Gerät, aber alles gut. Genau, auf der einen Seite, irgendwo sagst du auch, dass du hast deine Gefühle verneint und dass es einfach so nicht mehr funktioniert hat. Und auf der anderen Seite, auf mehr sein, sagst du dann, du willst mehr als deine Gefühle sein und dich quasi nicht ihnen unterordnen. Und ich verstehe beide Aspekte und sehe da gleichzeitig ein bisschen eine Diskrepanz. Und jetzt bin ich mal ein bisschen ehrlich und sage dir meinen Zugang dazu. Wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, bin ich oft innerlich zerrissen, weil ich auf der einen Seite den negativen Emotionen Raum geben will und sie nicht verdrängen und sagen will, okay, wenn es mir schlecht geht, geht es mir schlecht. Und wenn ich versuche, das in irgendeine Hintertasche von meiner Jeans zu stecken, dann wächst dieser Tumor dort nur, bis er mich auffrisst. Auf der anderen Seite will ich mich nicht in eine Opferrolle begeben und sagen, okay, mir geht's jetzt schlecht, also habe ich automatisch eine Ausrede, alle Dinge schleifen zu lassen oder meinen Fokus ein bisschen zu verlieren und mich zu suhlen in Selbstmitleid. Und das ist dann diese Zerrissenheit, wo ich nicht weiß, wohin jetzt mit dieser Emotion. Mhm. Ich will ihr auf der einen Seite Raum geben und sie irgendwie durchleben, damit sie dann weg ist, aber ich weiß nie, halte ich mich darin jetzt zu lange auf oder länger als notwendig und wann mache ich jetzt diese Emotion zu meiner Identität fast.
Aha.
Und deshalb wäre meine Frage an dich, aus ganz persönlichem Interesse, wie gibst du deinen Gefühlen, vor allem negativen Gefühlen, Raum, ohne dich von ihnen diktieren zu lassen?
Alright, that's a deep one. Fangen wir erstmal an mit dem Song, den du beschrieben hast in dem Kontext. Das ist mehr sein. Fun fact, my favorite track on the record. Sowohl vom Sound als auch vom Thema.
Ich mag das Intro.
Ja, das Intro ist von Mike Tyson. Ich hoffe, er verklagt mich nicht. Mike Tyson Podcast. Wo er so mit seiner Mike Tyson-Stimme so mit einem Dude spricht über das Thema. Der Typ sagt so, ey, wenn es so, wenn Leute mäßig mich anfangen, so, dann I cut ties, ich so disassociate, er nimmt sich so raus. Und dann sagt so Mike Tyson so, yeah, but the devil wins.
Not the devil, he's your master.
Well, yeah, you know, like he changed you, like he's your master because like he could show you emotion and he changed you.
Übrigens für alle Mike Tyson-Fans, das ist jetzt nur full respect, dass sie es überhaupt nicht lustig machen.
Nee, 100%. Was er sagt, ist todesdeep, weil er sagt halt im Endeffekt, wenn du anfängst, alle Leute rauszublocken, das ist das Thema, was du meintest, halt die Emotion gar keinen Raum zu geben, weißt du? Wenn du dem Teufel in dem Kontext allen negativen Emotionen und das, was dich praktisch isoliert, dein Ego, was komplett Überhand übernimmt und praktisch alles von außen abblockt, dich von allem trennt, wenn das die Kontrolle gewinnt, dann gewinnt der Teufel. So, warum? Weil er hat es geschafft, dich zu verändern. Du bist jetzt nicht mehr der auch offen ist für andere. Du bist jetzt der Ignorante, der alles von außen blockt und denkt, er muss sich schützen. Und genau so spielst du ihm in die Karten. Fand ich sehr, sehr stark. Und mehr sein ist genau das Gegenteil. Also klar, in der Hook sagt er, ich will mehr sein. More than my feelings. All my life I've been caught up in them. Es geht mehr darum, halt, ich so als Kind war zum Beispiel todes emotional impulsiv. Ich hatte so nicht wirklich die Möglichkeit, pass auf, nicht bevor das nächste MacBook hier abschwimmt. ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, du hast mit mir Mensch ärger dich nicht gespielt. So, du würfelst dreimal, du würfelst eine 6, du nimmst dein erstes Hütchen raus und gehst. Ich würfel dreimal keine 6, nächste Runde wieder keine 6, nächste Runde wieder keine 6, nächste Runde wieder keine 6. Alle anderen spielen schon ganz normal das Spiel, die ersten kriegen so die ersten Hütchen rein, so. Fünftes Mal wieder keine 6, sechstes Mal eine 6, ich komm raus, so wer auch immer neben als nächstes kommt, würfelt, steht genau hinter mir, würfelt genau eine Zahl, schmeißt mich wieder raus. Ich bin wieder drin, ich nehme das Board, ich hab das ganze Board weggeflippt, bin todesdurchgerichtet. Also ich hatte keine emotionale Kontrolle. Wut kam direkt, bumm, raus. Mm. Selbst in der Grundschule, ich wurde geärgert, ich wurde gehänselt, bin auf so einer deutschen Schule, bin der Einzige irgendwie mit einem lustigen Namen, Alassane, so sind nur so ein Lukas und eine Jana und eine Nicole und ein Felix und was weiß ich. Und dann passiert was und ich schubse jemanden und schmeiß ihn auf den Boden, der mich geärgert hat. Keiner hat gesehen, was vorher passiert ist. Alle sehen, was gerade passiert ist. Die Person liegt auf dem Boden. Wer muss zum Schulleiter und dann kommt ein Krankenwagen und so weiter und wer hat Schuld. Also man war immer in dieser Rolle, wenn meine Emotionen hochkamen, ich habe immer Probleme damit bekommen. So, und ich musste erst viel, viel später lernen, halt meine Emotionen zu kontrollieren. Mhm. Aber gleichzeitig halt, du meinst eben Raum geben. Es geht nicht darum, dass man seine Emotionen wegsperrt, sondern dass man sie nutzt. So, ne, wie das beste Beispiel war zum Beispiel Hamilton. Ein Familienmitglied stirbt und ich habe eine Szene, in der ein Familienmitglied von Hamilton stirbt. So, ich stehe in dieser Szene nur regungslos auf der Bühne. Aber in dem Moment war ich einfach, ich habe nicht geschauspielert. Ich habe eigentlich fast nie geschauspielert, wenn ich da auf der Bühne stand. In dem Moment habe ich nur die gesamte Trauer gespürt, die ich nicht ausleben konnte, als ich auf der Beerdigung war. So, und ich gebe dieser Trauer den Raum dort. Für Leute nach außen sieht das aus, als wäre ich, keine Ahnung, nur so Hollywood-Actor wahrscheinlich, wo ich mir denke, ja, aber das ist halt einfach nicht geschauspielert, sondern du findest ein Ventil für den Druck oder für das Gefühl. Und wie gesagt, im Mehrsein geht es mehr darum, halt nicht ein Sklave seiner Emotion zu sein, wie ich es als Kind war, in der jeder Impuls, ich kann nicht kontrollieren, wie ich damit umgebe, sondern ich mache aber heute meine Emotionen nutzbar. Entweder ich schreibe Songs darüber und transmutiere aus etwas derbe Hässlichem etwas Wunderschönes. Aus meiner Wut habe ich eine derbe gute Karriere mit Football geschaffen. Aus meiner Frustration mit Sprache habe ich ein Skill geschaffen, mit dem ich heute international auftreten kann. Also, wie man so etwas erreicht, das ist das Gemeine, weil jeder seinen eigenen Weg gehen und einen Zugang dazu finden muss. Aber ich kann nur sagen, hey, impress yourself, try out as many things as you can, finde verschiedene Arten und Weisen, dich auszudrücken. Ob du malst, ob du schreibst, ob du singst, ob du tanzt, ob du einfach dich nur bewegst, ob du Poetry schreibst, ob du Dinge designst oder ob du einfach lange Spaziergänge mit dir selbst machst oder ob du mit Kindern arbeitest und finde irgendwas, was dich erfüllt und finde Möglichkeiten, es auszudrücken. Ich glaube, das ist der gesündeste Weg, damit umzugehen.
Ja, Ich hoffe, alle Zuhörenden haben jetzt gerade mitgeschrieben und alles notiert, damit sie auch eine kleine Liste mit Tools haben, wenn sie mal ein bisschen überwältigt sind von ihren Emotionen. Ich habe auf jeden Fall Notizen gemacht in meinem Kopf. Ich würde gerne noch so ein, zwei Themen vom Album noch kurz aufgreifen, gerne, bei denen ich gemerkt habe, dass sie immer wieder kommen. Und eins davon ist dieses Wort Dämonen. Da habe ich mich einfach gefragt, welche Dämonen es heute noch gibt nach diesem ganzen Prozess, den du durchgegangen bist mit dem Album, aber vor allem auch davor. Welche Dämonen gibt es, die dich heute noch besuchen, wenn es welche gibt?
Erstmal können wir das Wort direkt ergänzen, weil es ist keine Personifizierung. Wir brauchen jetzt nicht in biblische Dämonen gehen oder sowas. Ist jetzt nicht so, dass hier, keine Ahnung, Baphomet schwebt über mein Bett abends oder ich habe irgendwelche Entitäten oder sonst
ja,
was.
Ja, es ist Selbstzweifel, Ängste, also.
Die kommen alle regelmäßig. Wir sind gut befreundet. Wie gesagt, wir sitzen dann alle da und trinken gemeinsam einen auf den. Kein Alkohol. Aber wie gesagt, ich und meine Demons sind zu Hause. So. Dein Glas schenkt dir was ein, sie geben aus. Auf den Frust, auf die Angst, auf den Rausch. Und wer zuletzt steht, der gewinnt. Also wer sich am Ende durchsetzt und wer nicht nachgibt in dem Kontext. Die Dämonen sind wortwörtlich alle Formen von negativen Emotionen, die wir haben. Das klingt ein bisschen weird, weil ich glaube, das ist dieselbe Überzeugung von Scientology. Die Elron Hubbard und was weiß ich, aber es ist ein anderes
Thema. Keine Werbung an dieser Stelle.
Nein, keine Werbung. Ey, guckt South Park, das ist die witzigste Erklärung.
Ja, und übrigens, Dianetik, es ist kein Sachbuch, auch wenn sie bei diesen Ständen, wo sie euch die Bücher verkaufen wollen, das immer eindrehen. Es ist alles Fiktion. Ihr könnt doch einfach Science-Fiction lesen.
Guckt South Park, das ist die beste Erklärung mit Abstand. Ich liebe es.
Da gehe ich mit.
wie gesagt, es ist mehr ein Sinnbild für diese Form von, was du gerade meintest, Selbstzweifel, Ängste. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich hatte das nie im Leben und es kam alles erst nach Hamilton, ich hatte es nicht mal bei Hamilton, ich hatte jetzt zum ersten Mal nicht eine Panikattacke, aber plötzlich erst so ein Tinnitus und plötzlich so Herzrasen und mich gefunden habe, wo das herkommt, weil ich hatte plötzlich ja nichts mehr zu tun, bis ich gemerkt habe, oh shit, ich habe nichts mehr zu tun. Ich war jetzt ein Jahr nur am Machen und nur am Performen, nur am Reisen und plötzlich ist gar nichts los. Und realisiere einfach plötzlich, denke ich bin nichts mehr wert, weil ich mache gerade nichts. Anstatt, dass ich denke so, komm mal runter, erhol dich, dein Körper ist ausgelaugt, dein Kopf ist ausgelaugt. Wie gesagt, wenn du DIY-Artist bist, ich bin mein eigenes Label, ich bin mein eigener Vertrieb, ich bin mein eigener Booker. Um 8 Uhr morgens klingelt es bei mir vor der Tür, ich komme spät von der Bühne. Steht einfach eine Europalette mit Vinyl, mit 500er Vinyl vom Album vor meiner Haustür. Ich bin null ready dafür gerade. Ich muss jetzt 400 Kilo Vinyl irgendwie in den Keller tragen. Sonst was, hab das voll unterschätzt. Also du bist mit allen Sachen, die so passieren, halt komplett alleine.
Ja.
So, ne? Und ich buche mein eigenes Albumkonzert. Ich buche meine eigenen Opening Acts. Ich aus L.A. flieg den ein, sorg dafür, dass da alles läuft. Muss meinen Merch-Stand mit aufbauen. Muss den Soundcheck betreuen, muss die Techniker briefen und allem drum und dran, so halt, weil ich habe halt kein Team, also kein Team, das diese Arten von Verantwortung übernehmen kann. An der Stelle, wenn irgendjemand mit ambitionierten Leuten arbeiten möchte, I'm looking for people. Ihr wisst Bescheid. Red Child, Hamburg City, 040. So. Und ja, das hat mich halt am Ende wirklich auseinandergenommen. Mit Kontext, so die Hamilton endete am 15. Oktober.
Ja.
Am 18. war ich schon wieder beim Aisha Vibes Konzert in Berlin und dann nochmal hier in Auftritt.
Da war ich auch.
Ja? Ach was.
War das am 24.?
24. war das.
Ja,
du hast
im recht. SO 36.
Ja, richtig.
Ja, war ich doch natürlich genau, auch im Start.
Genau, für einen 16. bin ich nach Berlin gefahren. Das nenne ich Support. So einen 16. auf der Bühne gerissen und dann direkt wieder in den Zug gestiegen und zurückgefahren. So, und am 27. war schon Release-Konzert. Am 1. war schon wieder Red Bull Dance Your Style Weltfinale. Also es war nicht so, als dass da ein Moment Pause gewesen wäre, sondern direkt halt weiter, höher, schneller, weiter. Nach Release-Konzert selbes Ding, abbauen bis 4 Uhr morgens und dann direkt erstmal Feedback sammeln. Okay, was kannst du besser machen nächstes Mal? Ey, irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, ich hatte viel Zeit für mich selber auf der Bühne. Ich war nicht so connected zu meinem eigenen Konzert, weil ich halt alles andere gemacht habe. Ey, ich muss dringend irgendwie da was ändern und solche Geschichten. Und da kommen dann direkt Selbstzweifel. Weißt du? Stell mal vor, du hast so ein Jahr hinter dir und du fühlst aber nicht, dass du irgendwas gerissen hast. Sondern hast genau das Gegenteil. So, du denkst, du hast verkackt. ich gucke, ich habe plötzlich 50.000 Monthly Listeners und denke aber so, ja, aber ich habe auch irgendwie ein Hamilton-Mixtape. Das heißt, mein Name wird assoziiert mit diesem Broadway-Musical und dann kommen haufenweise Streams darüber. Das Album ist ja gerade gedroppt, das heißt, keiner kann bisher viel die Songs gehört haben.
Ja.
Und plötzlich denke ich so, meine Musik ist nichts wert. Und nicht ein einziges meiner Achievements, was ich in dem Jahr irgendwie gerissen habe, fühlt sich an wie ein Achievement.
Alter, das Gehirn ist so faszinierend, wie leicht sich diese Schalter dann wieder umlegen können.
Mhm.
So als hätte man diese ganze innere Arbeit davor einfach genommen und so in die Tonne geschmissen und nichts davon bleibt hängen.
Wie gesagt, ne, ich würde niemals von mir behaupten, ich bin depressiv. Ich glaube, jeder Mensch geht durch diese Prozesse durch.
Mhm.
Aber als ich das gemerkt habe, war ich so, wie krankhaft ist das denn? Wie kann es sein, dass ich mich so fühle, als hätte ich überhaupt nichts gerissen? Und dann musste ich mich halt selber erstmal hinsetzen und sagen, Bro, komm mal klar jetzt, okay? So, du hast Dinge gemacht, die, keine Ahnung, 95% der Menschen würden es wahrscheinlich nicht durchstehen. So, und ich mag nicht diese Selbstbeweihräucherung, aber ich musste dann mal selber mir erstmal eine Klatsche geben und erstmal sagen, hey, calm down. Du hast viel gemacht. Du hast so viel gemacht wie noch nie in deinem Leben im letzten Jahr. Und du willst im nächsten Jahr auch vieles machen. Und wie gesagt, ich bin es gewohnt, dass die Selbstzweifel wiederkommen. Es geht nicht darum, dass sie kommen. Es geht darum, wie schnell kommst du aus deiner negativen Gedankenspirale raus und realisierst, this is a moment, this is a cycle, I've been here before, I'm gonna be here many more times. Wie schnell komme ich da raus?
Ja.
Und ja, für mich hat es halt durch Januar gedauert. Ich habe auch gesagt, in meinem Jahr, Februar war der Beginn meines professionellen Jahres. Jetzt geht doch wieder mit den ersten Releases los, die nächste Single kommt, DJ Fame, Shoutout. So, und jetzt kann ich wieder sehen, was ich gemacht habe und was ich alles machen möchte in diesem Jahr, aber jetzt mit viel weniger Druck. Kein Leistungsdruck, ich mache, was sich gut anfühlt und ich lasse die Dinge kommen und das macht Leben und vor allen Dingen einfach mal sein. Viel, viel leichter, ohne diesen ganzen Pressure, den man sich selber macht. Keiner von außen macht mir Druck. Keiner kann mir irgendwas vorschreiben. Ich habe keinen Boss, ich habe keinen Chef, ich habe niemand, der sagen kann, die einzigen, die nerven, sind Finanzamt, weil die sagen, Bruder, gib mal Steuererklärung ab oder sonst was so. Und ansonsten gibt's aber ja nicht viel, was einen irgendwie halt Druck macht.
Ja.
Und ich bin super dankbar, dass jetzt halt gerade die Zeit wiederkommt, in der man, egal ob ein Selbstzweifel oder sonst was kommt, so ist dann doch wieder heißt so, hey, let him come, let him go, mach weiter und das ist das Einzige, was zählt.
Und diese Art Panikattacken und Tinnitus und diese ganzen Alarmzeichen von deinem Körper, sind die erst erschienen, als quasi der ganze Trubel mit Musical und Release und so weiter alles durch war?
Es kam alles danach. Nicht währenddessen.
Ist total logisch. Also ist so von aus der Sicht deines Körpers total logisch, weil das der Moment ist, wo der Druck abfällt. Und wenn du warst ja die ganze Zeit im Endeffekt in diesem produktiven Modus und der Körper checkt das ja auch und schüttet Cortisol aus, Stresshormon, Adrenalin und das sind alles die natürlichen Schmerzmittel deines Körpers und das sind alles Botenstoffe, die Energiereserven für dich bereitstellen und die auch das Immunsystem auf eine Art und Weise pushen beziehungsweise eigentlich unterdrücken, dass du keine Krankheitssymptome zeigen kannst. Und du bist die ganze Zeit auf dem Modus von, ich muss funktionieren, 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 funktionieren.
Ja, 100% und nur das.
Und machst damit Akkus leer, die eigentlich für schwere Zeiten gedacht sind. Und in dem Moment, wo du mal kurz chillst, checkt das dein Körper und sagt,
direkt
okay,
crash.
Und jetzt kann die Stressreaktion auf den Stress, der vielleicht Wochen vorher stattgefunden hat, erst stattfinden. Aber jetzt geben wir richtig Gas.
Und er hat Gas gegeben.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich.
Er hat Gas gegeben. Also bitte, 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 macht sowas nicht. Ich wurde so ausgenockt. Mein eigener Körper hat mir so Schelle links, rechts, Uppercut gegeben. Bitte, Leute, macht das nicht. Kümmert euch um euch selbst, liebt euch selbst, sorgt dafür, dass, egal wenn ihr Stress seid, was auch immer der Chef sagt, er ist nicht dein Körper. Weißt du, was ich meine? Ich war, was das angeht, dann wirklich mein eigener Henker. Ich hab mich komplett auseinandergenommen, ich Idiot. Und genau das mit all dem Stress, so vor allen Dingen, man verarbeitet nicht. Man geht nicht durch Gefühle, man geht nicht durch die Gedankenprozesse, sondern man geht einfach weiter. Und vor allen Dingen, wenn du so bist, so heute Battle, morgen Performance, übermorgen Studio, an jedem Tag, ich bin einfach im Moment, ich kümmere mich um das, was ansteht und ich denke gar nicht, ich reflektiere überhaupt nicht über das, was ich gerade davor gemacht habe und an dem Tag davor und an dem Tag davor und weiß es dann auch gar nicht mehr. Und am Ende verschwimmt alles Und wenn du dann zur Ruhe kommst, genau das, dann kommt halt so, kriegst das Receipt und dein Körper sagt, so, mein Freund, ich zeig dir mal, was ich alles von dir ferngehalten habe. Bist du richtig?
Ja.
Bist du ready? 3, 2, 1.
Go.
Und ja, ich hatte Schüttelfrost, 40 Fieber, irgendwelche Halsinfektionen, angeschwollen, sonst was. Und jetzt das alles durch und ich habe so gemerkt, okay, Körper, I hear you. Ich habe verstanden, was du von mir willst. Wir chillen jetzt erstmal ein bisschen und alles, was wir machen, machen wir mit ein bisschen weniger Druck und ganz entspannt. Und wenn wir ein Showcase machen, dann machen wir ein Showcase und nicht 10 in der Woche. Wir machen eine Mo-Jams und nicht irgendwie 2 im Monat on top of 8 Shows, on top of Studioarbeit, on top of Albumproduktion. Und ja, jetzt, deswegen meine ich halt, mein größtes Potenzial ist all diese Zeit. Wir haben voll viel Zeit, Leute. Ey, stresst euch nicht, weil ihr denkt, ihr habt einen Job. Wir haben immer noch irgendwie Zeit am Tag. Und das jede, ich sage, 1 Stunde Urlaub pro Tag ist Muss. Ich mache 1 Stunde Urlaub pro Tag jetzt, every day.
Also, ich sage das auch zu mir selber und nicht nur von so einem hohen Ross, aber 1 Stunde Social Media weniger am Tag und das in irgendwas stecken und wenn es einfach nur ist, da sitzen und einen Tee trinken, ist eigentlich schon sinnvoller als scrollen. Auch nochmal so als Reminder für mich. Aber ich glaube auch an mangelnder Zeit scheitert es in Wirklichkeit nie bei den Sachen, die man umsetzen möchte.
Du, wenn es an mir geht, hätten wir Centauri-Zeit, 36 Stunden Tage, let's get it. Aber es ist unrealistisch. Ich musste für mich lernen, halt so meine deutsche Seite weiter zu embracen, nicht meine African Side. African Side ist so, ist okay, you got time. Deutsche Seite ist so, wir brauchen ein bisschen mehr Effizienz. So.
Leistung.
ja, aber halt nicht auf Kosten von Gesundheit, sondern einfach nur auf, hey, be smart.
Ja.
Just be smart.
Absolut. Ich würde das Thema Album damit dann gerne auch zumachen. Wir könnten wahrscheinlich noch 3 Stunden drüber reden und Themen rauspicken und darüber philosophieren. Du kannst gerne auch noch auf eine zweite Runde Interview vorbeikommen und dann nehmen wir alles nochmal auf, was heute keinen Platz gefunden hat.
Ich bin down. Das könnt ihr entscheiden. Ihr könnt kommentieren, wenn ihr sagt, das war ein interessantes Interview. Ich komme gern wieder.
Genau. Wer bis jetzt zugehört hat, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon quatschen, sicher schon 1 Stunde, der bitte mal kommentieren auf den diversen Kanälen, wo wir das dann verbreiten. So abschließend, was ich sehr schön fand bei dem Album, was ich bemerkt habe, war dieser Perspektivenwechsel, der über die Tracks stattfindet. Irgendwo sagst du ja selber auch schizophrenes Selbstgespräch und bist doch sehr intim mit dir auf den, zumindest den ersten Tracks unterwegs und therapierst dich so ein bisschen selbst, gehst mit dir selber ins Gericht und dann irgendwann, ich glaube spätestens bei Make It Happen, wird der Schalter umgelegt und du wechselst die Perspektive und trägst gefühlt so das, was du für dich an Erkenntnis gewonnen hast, nach außen und fängst an, eine Person anzusprechen und der zu sagen, hey, du willst was erreichen, dann mach das und das und visualisier es und bla bla.
Ja.
Und dieses Message nach außen tragen und damit auch weitergeben an wer auch immer sich das dann anhört, finde ich, kann man eine gute Brücke schlagen zu der ganzen Education-Arbeit, die du in der Vergangenheit schon gemacht hast und immer noch machst, in dem Hip-Hop-Kontext und in der Hip-Hop-Welt. Ich zähle mal kurz ein paar Sachen auf für die Leute, die zuhören. Du warst in der Hip-Hop-Klasse engagiert hier in Hamburg, die ja Backspin auch vor kurzem nach New York begleitet hat. Du bist immer wieder auf der Kunstuni in Rotterdam für Workshops. Du gibst international generell Workshops im Bereich Tanzmusik, Musicality. Ich glaube, jetzt in ein paar Tagen wieder.
Ja, wir sind jetzt am Wochenende in Rotterdam bei Amenti und unterrichten ein paar Tänzer in Rhythm und Musicality.
Richtig, genau. Und ich habe auch ein bisschen gegraben und gesehen, dass du auch beim Deluxe Kids Verein von Sammy Deluxe gegründet, wöchentliche Rap-Workshops vor ein paar Jahren gegeben hat.
Genau, Shoutout an die Esche und Sammy und vor allen Dingen aber in dem Kontext auch Dallas, Beatboy Dallas, Dello, muss ich auf jeden Fall Props geben, der sich da sehr stark engagiert, der hat mich da ein bisschen mit reingeholt.
Ja, richtig cool. Um da noch so die Brücke zu dem vorigen Thema zu spannen, ist meine Frage, wie wichtig dir dieser interdisziplinäre Ansatz, den du bei deinen eigenen Projekten hast, ist, wenn du Workshops für andere gibst und warum?
Also ich durfte über die Jahre sehr, sehr viel machen. Ich war mit dem Goethe-Institut in der Türkei. Da waren wir in Izmir auf dem Taksimplatz so, und Da waren haufenweise so junge Schüler, meine Schüler stellen sich dahin, da waren gerade Riesenproteste in der Türkei, es war 2013 oder so. Und diese jungen Leute, so wirklich jung, so 12, 13, 14, schreiben Texte so Stop the looting, stop the shooting, hear the voice of the people yelling to be free. Kriegen so halt für sich so eine Möglichkeit, eine Plattform zu bekommen, so ihre eigene Meinung halt rauszulassen. Ich unterrichte in Bereichen wie zum Beispiel in Elmshorn, wo nicht viel stattfindet, was Kultur angeht. Bin da irgendwie draußen im Helmholtz und hab da so ein 4, 5 Jungs, die einfach außerhalb von der Schule nur Kacke bauen. Der eine Brandstiftung, der andere Diebstahl, wieder eine Körperverletzung oder was auch immer. Es passiert immer irgendetwas. Einer kommt in die Klasse, er hat einfach einen Totti in der Tasche. Ich sag so, Bro, warum hast du einen Putschdinger dabei? Warum? Wozu? Vor wem verteidigst du dich, Digga? Das ist Elmshorn. So, weißt du? So, und entspannt. Ich bin entspannt, ich halt. Und dann krass so, wenn du dann mitbekommst, hey, du gehst dahin und die kommen zu dir und die sind nicht in diesem Umfeld, wo sie halt das Potenzial bekommen, Kacke zu bauen und sowas. So, und du weißt, die machen das nur, weil ihnen nichts geboten wird. Keiner der Lehrer glaubt an die. Ich komme in Schulen in Hamburg und soll da Wahlpflichtkurse unterrichten. Und dann kommt der Lehrer zu mir und sagt mir erstmal so, ja, der, den kannst du vergessen. Der ist raus. Der hört nicht zu. Der ist nicht zugänglich. Die da, die sind nur im Stören. Also wenn sie dich nerven, dann schmeiß sie einfach raus. Und du merkst einfach, wie die alle schon komplett eingesessene Bilder haben. Und ich sehe wortwörtlich, der Lehrer redet so und ich denke mir, Bro, du redest über mich.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch History Repeats von dem, was du erlebt hast, weißt damals
so,
in der Schule.
So eins zu eins, ich denke so, du redest über mich. Und nur weil die keinen Zugang zu dir haben, weil du schon lange aufgegeben hast, was die angeht. Das waren die Jungs, die am meisten mitgemacht haben bei mir.
Ja.
Und wir so Aktionen, wir schreiben Texte und sonst, wir reden auch sowas. Und dann fangen die an, über Muttergeficke und sonst was zu reden. Und ich so, warum redest du so? Und dann frage ich so, und dann stelle ich mich auch vor denen und sage so, hey, hast du schon mal mit Mutter gefickt? Erzähl mal, wie war? Und hast du so richtig gefingert so oder wie, was hast du gemacht? Ja? Worauf stand sie so?
Der ist so 14.
Die ist so 14 und der ist so richtig so, er wird rot, weißt du, die ganzen Jungs stehen da, die lachen, aber alle sind so ein bisschen peinlich berührt und es ist unangenehm. Ich so, ja. Ich so, warum redest du so? Stell mal vor, ich rede von deiner Mama so. Wie würdest du damit umgehen? Na und so, sobald man so diesen Realitätskontext herstellt, das fanden die gar nicht witzig. Überhaupt nicht, weil dann plötzlich doch wieder Respekt und viele sind Muslime und sowas und ganz vieles Haram plötzlich und ganz vieles nichts. Und über diese direkte Schiene sind wir halt alle, wir haben über Krieg gesprochen. Einige kommen aus dem Libanon, so zwei waren aus Familien Gaza und sonst was. So. Und bei denen ist Krieg ein großes Thema. Und die verstehen das halt nicht. Die können nicht verstehen, wie so geopolitische Konflikte, die irgendwie 30, 40, 50 Jahre alt sind, also ihre Familien auseinandergerissen haben. Wir reden über Philosophie, wir reden über Deutschland, wir reden über Identität, wir reden über Religion. Das ist ein Rap-Kurs. Weißt du? Und dann einer fragt mich halt, ich weiß nicht, wie ich Brüche dividiere. Ich sag, Bruder, redest du? Ist jetzt nicht so wild, ne? Ich male eine Torte an die Tafel. Mhm. Wir reden für 3 Minuten drüber und ich habe den Bruchrechnen erklärt. Wie man, ne? Und dann sagt er mir so, das hat unser Lehrer so nicht gesagt. Ich so, Bro, was redest du? Das hat er dir genau so gesagt, 100 Pro. Er so, nein, das hat er so nicht gesagt. Und ich so, doch, aber du hast nicht zugehört. Du warst am Handy. Die haben ja so eine Aufmerksamkeit. Also ich muss leider sagen, die haben echt Aufmerksamkeitsspanne so von 15 Sekunden. Können sie auch nichts führen. Ne?
Geht sich ein TikTok aus.
100 Pro. Ja, so Instagram und Co. haben auf jeden Fall gut zerstört, was das angeht. Aber für mich ist genau das halt so das Ding. So, wenn du nur Leute an der Schule hast, die an der Schule sind, wie du gerade meintest, halt von wegen halt nur Pädagogen oder Leute, die extrem spezialisiert sind auf dieses Schulfach, die haben keinen Zugang für diese Menschen. Dann kommt so ein Spast wie ich an die Schule. Ich habe keinen Juleika-Schein. Ich zerstöre mir jetzt meine gesamte Arbeit, aber egal. Ich habe keinen Jugendleiterschein. Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich oder sonst was. Alles, was ich habe, ist, ey, ich war selber in dem Alter und ich weiß, wie man sich fühlt.
Ja.
Und ich habe etwas, was ich ihnen zeigen kann, wo sie sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und das allererste, was ich ihnen beibringe, ist zu sagen, hey, nee, nicht, du kannst das nicht, du kannst das noch nicht. Du hast es nie probiert. Wie weißt du, was du kannst und was du nicht kannst, wenn du es nicht probierst? Mhm. Impress yourself. Weißt du, beeindruck dich erstmal selbst, indem du es probieren kannst. Und wir schreiben gemeinsam, dann performen sie das erste Mal. Einer fängt an, jetzt plötzlich, jedes Mal, wenn ich wiederkomme, zeigt er mir einen neuen Text. Hat plötzlich Todeshunger. Er und seine Jungs gründen eine Crew, weißt du, und schreiben Songs und sowas. Ich denke mir, der ist doch geil. So, und das ist der Grund, warum ich das halt mache oder warum ich mir Zeit für sowas nehme, weil die vielleicht etwas entdecken, was in ihrem Leben um einiges mehr bewirken kann, als das, was irgendwie stumpfes auswendig lernen und lernen in der Schule zu tun hat, weil du lernst nicht fürs Leben, du lernst für den Test. Und ich versuche halt, die ein bisschen dazu zu bekommen, dass sie für sich Dinge machen und nicht für den Lehrer oder den Test, ja. Weil der Lehrer ist nach 3, 4, 5, 6 Jahren weg, du bist raus und dann geht wahre Welt los. Und in der wahren Welt werden so die Einser-Studenten und Schüler, die arbeiten dann bei der Regierung und die arbeiten dann in großen Unternehmen. Aber bei wem arbeiten sie? Die arbeiten bei dem Dude, der so 3 und 4 geschrieben hat und dann, als er in die reale Welt musste, war er so, ich will aber nicht bei denen arbeiten, ich will was Eigenes machen. Dann macht er was Eigenes, baut was auf, eventuell wird es ein bisschen erfolgreicher, man braucht da Kompetenzen, stellt Leute ein. Und wen stellt er ein? Die Leute, die halt überall nur hingehen und auf Noten bedacht waren und die sich jetzt überall bewerben, weil sie wollen ja irgendwo reinkommen. Also selbstständig denken, das ist so das Wichtigste und das ist 1000-mal leichter zu unterrichten in so einem Kurs wie Rap als in, keine Ahnung, Mathe.
Du hast mir die nächste Frage fast schon ein bisschen weggenommen, weil ich fragen wollte, was die wichtigste Message ist, die du den Kids mitgeben willst, unabhängig davon, was du ihnen in dem Moment am Papier beibringst.
Mhm. Wichtigste Message gibt es wahrscheinlich mehr als eine und das, was wichtig ist, geht, ist ja in erster Linie fürs Individuum festzustellen. Für mich in dem Kontext erstmal einfach den eigenen Wert zu erkennen oder überhaupt einen Selbstwert zu entwickeln und der nicht auf Ego basiert, sondern der erstmal darf er gerne auf dem basieren, was man kann. Finde was du kannst, finde eine Leidenschaft, in die du dich so ein bisschen verlieben kannst. So, ehre diese Tätigkeit, praktiziere das, probier dich aus darin, egal was es ist. Weil darin findet man erstmal eine Sache, mit der man dann mit anderen connecten kann. Und die anderen, die dann Wertschätzung entgegenbringen für die Leistung, die du bringst, die werden dann so eine Art Pool von Leuten. Ich gebe dir ein Beispiel. In meiner Straße hat so ein Dude, er ist betrunken, ist mit so 4 Mädels und ein paar Dudes unterwegs und er wirft so einen Elektroscooter um. Einfach so, auf dumm. Ist ein bisschen Suff der Bengel. Mhm. Nun könnte mich das überhaupt nicht interessieren, juckt mich gar nicht eigentlich. Aber ich mochte diese Energie nicht. Und ich war da ein bisschen Social Justice Warrior. Ich gehe so ziemlich so, Bruder, stell den scheiß Roller wieder hin. So, er guckt mich an, er so, was willst du von mir, Digga? Ich so, stell den scheiß Roller wieder hin. Die waren alle voll so, yeah, voll lustig, haha, plötzlich voll ernste Energie. Er konfrontiert mich halt, nicht konfrontiere ihn, ich so, die, gib dir 3 Sekunden, stell den scheiß Roller wieder hin. 3. Seine Freundin kommt und möchte beschwichtigen und sonst was. Nein, nein, ist alles gut. Ich so, 2. So, kurz vor eskalieren, so, dann der Dude selber, nachdem seine Leute, so, keiner fand das in Ordnung. Keiner fand das gut, aber es hat nicht einer was gesagt. Weißt du, was ich meine? So, irgendwann stellt er den Roller wieder hin, so, geht so weiter und sagt, fühlst du dich jetzt gut, ha? Fühlst du dich jetzt stark? Dies, das? Schreibt mich so und ich sag, schönen Abend euch. Und geh einfach weiter. So. Aber das, was interessant war, war zu beobachten, wie die Gruppe halt, die Gruppendynamik war.
Ja.
Weißt du? Weil danach, jetzt weißt du ganz genau, so, keiner wird so in der Form so etwas nochmal zulassen, weil sie jetzt gesehen haben, ey, das Konfliktpotenzial und das Verhalten wird nicht geduldet oder was auch immer. Und wenn du so jung bist, dann entweder bist du mit den Leuten, die halt jedes deiner Scheißverhalten und jedes deiner dummen Sachen, entweder aus eigener Belustigung oder weil sie es halt irgendwie lustig finden, so pushen und fördern, oder sie halten dich in Check. Wenn du dich scheiße verhältst, sagen sie, Digga, chill mal. Und sonst was. Und die Chance, dass du halt in einem Umfeld landest, in dem du, wo Menschen dich gesund checken und nicht so ungesund checken, wenn du irgendwie zum Beispiel tanzt oder wenn du malst oder wenn du irgendwie mit Leuten bist, die auch für eine Sache was machen, sagen wir jetzt, du bist im Fußballteam. Keiner will, dass du eine rote Karte kriegst. Die kommen zu dir und sagen, ey, bleib ruhig. Weißt du, was ich meine?
Ist so, ja.
So, und deswegen sage ich, das ist das, was eigentlich für mich zählt, halt, warum ich sage, das sollten die Leute mitbekommen. Weil wenn du einen Skill entwickelst, hast du die Möglichkeit, an mehr Leute zu geraten, die ähnlich ticken wie du. Wenn sie ähnlich ticken wie du, wollen sie das Beste für dich und wollen nicht einfach nur, damit sie sich selber halt über etwas lustig machen können. Oder um jemand anders leiden zu sehen und sich selber dadurch aufzuwerten, weil so funktioniert gefühlt irgendwie heute die halbe Gesellschaft. So hast du ein gesünderes Umfeld und so kannst du deinen Charakter leicht entwickeln. In einer positiven Art und Weise, anstatt dass alles in diesen Aufmerksamkeitsdefizitmodus wechselt, wo du einfach nur Scheiße baust, um andere Leute zu beeindrucken, die sich einen Scheißdreck für dich interessieren.
Ja, ich finde es ziemlich cool, dass Hip-Hop im weitesten Sinn da als Instrument genutzt werden kann, um jungen Menschen so viel beizubringen, dass dann am Ende gar nicht mehr so viel damit zu tun hat, sondern eigentlich wichtig fürs Leben an sich ist. Mhm. Und deshalb finde ich das auch cool, dass da immer mehr auch in der Außenwahrnehmung verändert wird, dass Hip-Hop nicht Leute auf die schiefe Bahn bringt, sondern im Gegenteil eigentlich genutzt werden kann, damit sie was finden, so wie du vorher auch schon gesagt hast, wo sie potenziell gut sind und dadurch dann ihr Feuer finden, das einfach zu priorisieren und keine Scheiße mehr zu bauen.
Mhm. Also wie gesagt, wir reden dann halt von zwei Strömungen Hip-Hop. Das eine ist kommerziell. Kommerziell heißt in dem Kontext halt kapitalistisch, ist die Intention damit Geld zu verdienen. Und dementsprechend wird halt das gemacht, was am meisten Geld bringt. Sei das Misogynie, sei das Materialismus, sei das Gangster-Image, was auch immer halt irgendwie Aufmerksamkeit, Shock-Value und oder Sexualität, was auch immer, was am meisten halt Geld bringt. Und auf der anderen Seite hast du die Kulturströmung Hip-Hop, die halt eigentlich aus einem Community-Aspekt wächst. Angefangen mit DJ Kool Herc irgendwo in einem Park, zu heute, wo es immer noch Jams, Sessions, Events gibt, wo Leute international zusammenkommen. Ich habe Leute in 7 oder 8 Ländern getroffen. So, ich kenne die nicht bei ihrem echten Namen, ich kenne die bei ihrem Künstlernamen. Und gleichzeitig jedes Mal komme ich in einem Land, in dem ich noch nie war, und ich fühle mich zu Hause auf diesen Events. Ich treffe gefühlt Familie, ich treffe 10, 20, 30 Leute. So, und dieses Community-Feeling international zu haben, das kenne ich nicht aus dem Rap alleine. Ich gehe nicht auf eine Rap-Jam und denkst dann erstmal, du wirst angeguckt, so Rapper Mittwoch Berlin damals, erstmal Ellenbogen raus, erstmal so, was hier los? Keine Ahnung, ist ein anderer Vibe. Hat einen anderen Flair.
Ja. Jetzt Stichwort Rap am Mittwoch, obwohl das ist ein sehr, sehr weiter. Sollen wir das noch aufmachen?
Kannst du. Das ist eine meiner dunkelsten Erinnerungen an Rap auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, wir machen das heute nicht mehr auf.
Okay.
Ich glaube, der Vibe war gerade sehr positiv. Den möchte ich eigentlich.
Ich guck mir gerne meine Schattenseiten an. Ich und meine Schattenseiten, die müssen raus. Immer.
Nee, komm, lass uns so zum Abschluss, statt jetzt nochmal nach hinten rein zu graben in 2012, einfach so prospektiv.
Gib ihm doch nicht noch jetzt so Research-Material, so, weißt du? Sie gucken jetzt alles so, was war denn da los? Was war denn da schon wieder? Nee, war alles gut.
Nee, auf welche Events freust du dich dieses Jahr noch? Und im gleichen Zug, um auch da so ein bisschen die Werbefahne zu schwingen, wo kann man dich als nächstes sehen, hören?
Als nächstes erstmal generell freue ich mich in diesem Jahr auf einige Battles. Red Bull BC One steht wieder an. Deutschland, Österreich, Schweiz bin ich dieses Jahr für alle drei Cyphers. Eventuell Battle of the Year, wenn es stattfindet. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das sind alles Breaking Jams, also im Breakdance-Bereich. Mein Arsch war ein bisschen faul. Ich muss mich mal ein bisschen um Festival-Saison kümmern und mal ein bisschen was pitchen. Bin wieder spät dran. Ansonsten sieht man mich in Hamburg einmal im Monat bei Mo Jams auf der Bühne. Jeden ersten Montag im Monat im Mojo Jazz Café, Reeperbahn 1, 20359, die Nummer 1 auf der Reeperbahn, was los. Und ja, generell für dieses Jahr freue ich mich ansonsten erstmal noch am meisten darauf, dass ich noch nicht weiß, was alles noch passiert. Wir sind so früh in diesem Jahr. Es geht auf jeden Fall ins Dach. Also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich werde wieder viel in Salzburg sein, wahrscheinlich Wien, wahrscheinlich, wie heißt das denn? Paris, wir haben dieses Jahr Juste Debout, das weltweit größte Stand-Up-Dance-Battle. Hip-Hop, Locking, Popping und House, 2-on-2 in Hamburg. Das Ganze findet im Juni statt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil da kommt halt wirklich Weltelite, was Tanz angeht. So wirklich High-High-Level, und das zum ersten Mal in Deutschland, das findet seit 2003 oder so in Paris statt, sonst in Bercy im Hallenstadion. So mit.
Und das ist Premiere, dass es mal woanders stattfindet?
In der Form, ja.
Normal, und dann gleich Hamburg?
Ja, also ne, Shoutout an Brucey, Kanji und Kampnagel, die das möglich machen. Dieses Format, wie gesagt, ich sollte das 2020 in Paris hosten. Bercy, Hallenstadion, 20.000 Leute kommen da rein. So, ne, und musst überlegen, da sind so Leute wie Le Twins aufgetreten.
Ich hab's gesehen, ja.
Haben damals gewonnen und das, ne, also... Das ist so die Art von Bühne in der Tanzwelt, wenn du guckst Step Up und Stomp the Yard und sonst was, das ist halt das.
1, 2, 3 und 4.
Und Honey und was weiß ich. Weißt du, das in echt. Ne? Nicht als Filmformat, sondern das ist wirklich das. Und die da gewonnen haben, damals zum Beispiel The Twins, die sind dadurch zu Beyoncé gekommen, die sind dadurch zu Madonna gekommen, die sind dadurch irgendwie Men in Black 2 in Filmen und sonst was aufgekommen. Also das ist so eine Art, wenn du solche Events auf der Größenordnung gewinnst, dann hast du garantiert Jobs für 1, 2, 3 Jahre. So, ne? Und nur mal nur so ein bisschen Idee zu geben, was es bedeutet, in der Tanzwelt so ein Event zu gewinnen, aber auch dementsprechend, was das an Leuten zieht. Und nicht nur am Publikum, sondern halt auch an Künstlern. Wir haben eben über Skills geredet. Kannst dir vorstellen, was da an Skills auf der Bühne ist. Und was alleine auch einfach nur, weil all diese Skills zusammenkommen, dorthin kommt. Das heißt, da kommen dann nicht irgendwie nur krasse Tänzer. So, du kannst nicht tanzen, wenn die Mucke nicht krass ist.
Ja.
Ne? Das heißt, da kommen auch krasse DJs, krasse Beatmaker, so. Und ich feiere halt das, weißt du, weil es ist nie einfach so eine Sache, die Tänzer, die da hinkommen, ein DJ legt auf, so abends sind wir im Club, der DJ spielt und es geht nicht wie hier im Club, so sehen, gesehen werden, Leute stehen auf der Tanzfläche, stehen nur rum, so checken irgendwelche Weiber aus und die Frauen rücken so ihre Klamotten zurecht und ziehen sich so die Haare aus dem Gesicht und gucken, wo eine Flasche auf dem Tisch steht und so, all diese Klischees, die du hier siehst. Nein, jeder ist auf dem Dancefloor und jeder vibet. Alle tanzen, überall sind Kreise, Leute springen rein und sonst was. Ne? Und es geht um Sharing, es geht um Exchange, es geht nicht um Ego oder irgendwie dieses komische Paarungsbeizverhalten, was dann hier so im Club geschehen ist. Weißt du, was ich meine? Und das ist der Grund, warum ich mich eigentlich auf die Events freue. Nicht, weil ich da auf der Bühne stehe und hoste, sondern weil ich weiß, alright, wir haben die richtige Energie im Haus. So, ne? Auch für Events. Ich hasse Feiern. Ich hasse in Clubs gehen, in denen das gang und gäbe ist. So, aber dann gehst du einmal auf ein richtiges Event, wo dann die Leute die Musik zelebrieren und gemeinsam zusammenkommt, du hast einen komplett anderen Vibe. Also wenn ihr in Hamburg seid im Juni, ich sorge auf jeden Fall dafür, dass es noch 1, 2 Club-Events gibt, die sich lohnen. Also Lena weiß Bescheid, ich werde nicht nach Berlin gehen, wenn ich du wäre.
Just saying. Ja, nice. Ja, geil. Hört sich auf jeden Fall nach einem guten Jahr für dich an. Und was ich auch so cool finde, ist, wenn du über diese Battles erzählst, dass du sofort in den MC-Modus kommst und selber anfängst, so deine Energie hochzuschrauben. Ich weiß gar nicht, ob dir das selber auffällt. Aber ja.
Das ist nicht meine Energie, das ist die Energie. Ist anstrengend.
Ja,
ist
bisschen, hart anstrengend. Bisschen Credit kannst du schon selber auch geben. Ego hin oder her. Ich würde hier jetzt tatsächlich dann mal einen Cut drunter setzen. Es war mir eine Freude, mit dir zu quatschen heute, Red. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Zeit und hoffe, dass alle da draußen, die jetzt zugehört haben, auch so viel Spaß hatten und nicht nur unterhalten waren, sondern jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt sind. Das ist zumindest so der Wunsch, den ich habe mit der Arbeit, die ich hier mache. Und wünsche dir noch ein wundervolles 2024. Du hast ja gesagt, eigentlich hat es jetzt im Februar erst begonnen, arbeitstechnisch. Und euch da draußen noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Yes, yes. Bless. Ciao. Backspin. Podcast.